Guten Morgen, Jenny hier. Und ich habe es heute leider etwas eilig, denn ich ziehe am Montag um und ich sitze nur noch auf gepackten Koffern und das Letzte, was eingepackt werden muss, ist dieses Podcast-Equipment. Deswegen tut mir sehr leid, ich habe kaum Zeit, um euch zu erzählen, wie toll die Buchmesse war. Sie war großartig. Und wie toll die Comic-Con und Manga-Con war. Also ich liebe Leipzig und ich fahre nächstes Jahr sicher wieder hin. Ich habe eine wunderbare Herbstkollektion entdeckt beim CH Beck Verlag und werde euch da sicherlich einiges auch hier im Podcast vorstellen können an Büchern und Gesprächspartnern. Bis dahin sind aber noch Europa- und Landtagswahlen. Also es wird ein anstrengendes Jahr für uns alle. Zum Glück gibt es Podcasts, die lenken davon ab, wie anstrengend alles ist. Und aufgrund der Tatsache, dass ich so wenig Zeit habe, heute keine Monologteile, aber zwei grandiose Gespräche. Eins mit Jan Ottmar Hesse zu Exportweltmeister, Geschichte einer deutschen Obsession. Ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch habe ich vom Verlag erhalten. Und das Gespräch mit dem Autor findet ihr auch bei YouTube als Video. Und dann habe ich zwei weitere Bücher erhalten, diesmal vom CH Beck Verlag, von Frank Bösch, Zeitenwende 1979, als die Welt von heute begann, und Deals mit Diktaturen, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Warum sage ich euch das? Naja, mit Frank Bösch habe ich auf der Leipziger Buchmesse tatsächlich ein Gespräch geführt. Und das hört ihr heute. Also Exportweltmeister und diese Deals mit Diktaturen passen perfekt zusammen, denn Jan Ottmar Hesse beschäftigt sich mit der Frage, warum und wie werden wir Exportweltmeister? Und einer der Gründe ist unter anderem auch die deutsche Außenpolitik, mit der sich Frank Bösch intensiv in seinem Buch beschäftigt hat. Deswegen passt das wirklich toll zusammen. Die beiden werden, ich glaube, im Sommer eine Vorlesung zusammen in Bayreuth geben. Jeder, der dabei ist, ich freue mich schon für euch. Und sonst, ja, ich hatte noch ein zweites Gespräch mit Markus Preis zu seinem neuesten Buch. Das ist ja demnächst der Chef des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Das kommt am Ostermontag raus, wenn ich es schaffe. Denn mit diesem Umzug kommt die Tatsache, dass ich bis zum 9. April kein Internet haben werde in meiner neuen Wohnung. Und ich muss mal sehen, wie ich das organisiert kriege. Ostermontag dann rechtzeitig eine Folge rauszubringen, beziehungsweise den Montag darauf, denn ja, das deckt ganze 2 Montage ab ohne Internet und ohne Internet ist schwer zu podcasten und ich weiß auch noch nicht, wie ich meine Termine einhalte mit den Podcast-Gesprächspartnern. Wird alles etwas chaotisch und etwas anstrengend, aber sobald das Internet wieder komplett steht, wird alles wieder einfacher. Und sonst wünsche ich euch jetzt erstmal für den heutigen Tag viel, viel Spaß mit den 2 Gesprächen. Gebt mir Feedback wie immer, unterstützt mich wie immer, freue ich mich sehr. Und dann hören wir uns. Bis bald. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute Professor Jan Ottmar Hesse zu Gast. Er ist Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Bayreuth mit den Forschungsschwerpunkten Unternehmensgeschichte, Mediengeschichte und Geschichte der Wirtschaftswissenschaften. Heute wollen wir sprechen über sein Buch Exportweltmeister, Geschichte einer deutschen Obsession. Erschienen im Surkamp Verlag und dort in Hardcover-Format für 28 € zu erstehen. Ich freue mich sehr herzlich, dass Jan heute für mich Zeit hat. Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Jenny. Vielen Dank und ich bin gespannt.
Ich auch. Ich habe einen kleinen Clip für uns beide mitgebracht zum Einstieg, der, wenn man so über Wirtschaftsgeschichte redet, einem nicht gleich einfallen würde. Aber ich liebe ja Fußball auch. Und deswegen gucken wir uns das mal an, weil in deinem Buch geht es auch ein bisschen über Fußball.
Guru Chaga. Das gibt's doch nicht. Der Toni Schumacher springt am Ball vorbei. Frauen ist der Torschütze. Achten Sie einmal auf den Mann in Gelb. Da kommt er raus. Jetzt denkt, ja, was soll's? 3-5. Gut gespielt, Valdano. Valdano. Ist das die Entscheidung? Ist sie das? Der Mann, der so lange keine Tore mehr geschossen hat. Hier wieder Peikenspiel. Kein Abseits. Da hinten stand noch ein deutscher Spieler. 28 Minuten sind gleich gespielt. Ein Tor. Völler und Dayton. Da ist es. Rummenigge. Und das möchten wir gerne nochmal sehen. Und dann Zugabe. Das klingt vermessen, nicht? Entschuldigung. Hier, der Rudi Völler und dann rutscht Karl-Heinz Rummenigge in den Ball hinein. Sein erstes Tor hier. Wie leicht gibt ihm das auch. Maradona. Kein Abseits, Buruchaga. Toni, halt den Ball. Milano ist auf dem Spielfeld. Und jetzt lassen die deutschen Spieler zum ersten Mal, es war nicht Abseits, die Köpfe hängen. Sie liegen
also ich dachte schon am Anfang, warum fängt es denn jetzt mit den argentinischen Toren an? Aber zum Glück kamen die anderen ja auch noch.
Ja, so ist der ZDF-Mitschnitt und die Zusammenfassung gewesen. Was anderes hatte ich leider nicht gefunden. Also bitte Beschwerden an das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Außerdem ist es doch viel spannender, wenn man die zwei Argentinien-Tore hat und danach die deutschen Tore.
Das stimmt, ja. Und dann tut das dritte aber erst nochmal weh.
Ja, das war schon schmerzhaft, aber 4 Jahre später hat es ja dann geklappt. Das war ja dann 1990 auch aus guten Gründen das Jahr der Deutschen. Aber was hat denn 1986 mit dem Exportweltmeister Deutschland zu tun? Weil Fußballweltmeister waren wir ja nicht am Ende dieses Spiels.
Nee, genau. Fußballweltmeister waren wir nicht. Und am Ende des Jahres war ja in Westdeutschland die Vorbereitung auf eine Bundestagswahl. 1987 im Januar gab es eine Bundestagswahl. Und im Vorfeld von diesem Wahlkampf kam die Information, dass Deutschland in diesem Jahr, also 1986, so viel Güter exportiert hat wie kein anderes Land in der Welt. Das ist doch eher überraschend, weil die deutsche Volkswirtschaft ja keine sehr große Volkswirtschaft ist. Also warum exportiert die deutsche Volkswirtschaft mehr als die USA oder auch Japan, die ja fast doppelt so großes Land waren zu der Zeit? Das war also eine gewisse wirtschaftliche Sensation und deshalb kam in diesem Vorwahlkampf, als man nach Erfolgen suchte, unter Journalisten eben die Rede auf, dass man zwar nicht Fußballweltmeister geworden ist, aber wenigstens Exportweltmeister. Und der Titel von meinem Buch stammt also aus dieser Zeit, weil da zum ersten Mal dieser Begriff des Exportweltmeisters aufkommt, der heute in der deutschen Medienöffentlichkeit doch sehr geläufig ist und immer wieder mal aus dem Hut gezaubert wird, auch wenn er jetzt heute schon seit sehr langer Zeit nicht mehr zutrifft.
Wir kommen wahrscheinlich noch auf die Jetztzeit zu sprechen zum Ende hin. Aber ich finde es ja auch interessant, dass du mit diesem Spiel anfängst, direkt zur Einleitung des Buches, weil wir es hier mit zwei Nationen zu tun haben, die im Fall von Deutschland einen wirtschaftlichen Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem auch schaffen und mit Argentinien eine Nation haben, die wirtschaftlich seit 100 Jahren praktisch leidet. Also aktuell irgendwie eine Inflationsquote von 270% und den verrücktesten Präsidenten, den man sich überhaupt vorstellen kann, einen Anarchokapitalisten, Ja. Da verweise ich gerne mal auf die Folge, die ich selber mit einem Gast zum Thema, also Herrn Klöppel, zum Thema Argentinien gemacht habe, wie es da aktuell aussieht. Aber was unterscheidet diese beiden Nationen vor allem wirtschaftlich schon zu diesem Zeitpunkt?
Ja, also wirtschaftlich sind die auch zu diesem Zeitpunkt schon überhaupt nicht vergleichbar. Argentinien ist eher so eine regionale Macht, die damals schon wirtschaftliche Probleme hatte. Vielleicht nicht so gravierend wie jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, aber auch jetzt keine ökonomische Großmacht gewesen ist, auch nicht auf dem südamerikanischen Kontinent. Während die Bundesrepublik wirklich eine der führendsten, der führenden Weltwirtschaftsmächte ist in dieser Zeit schon. Und was die beiden Länder eben verbindet, sind ja nicht nur dieses Finale in der Fußballweltmeisterschaft, sondern auch andere Finale und natürlich eine sehr starke Nationalkultur, die auf den Fußball ausgerichtet ist. Also in Argentinien hat der Fußball mindestens eine genauso große Bedeutung wie in Deutschland. Also wie das jetzt ist, weiß ich gar nicht so sehr. Also in Deutschland ist es ja ein bisschen weniger geworden als damals, aber in Argentinien vielleicht auch. Und dieser WM 1986 ist auch deshalb natürlich so stark in der Aufmerksamkeit gewesen, weil da quasi der Stern von Maradona aufgegangen ist und er mit diesem berühmten Satz der Hand Gottes, wo also ein Tor mit der Hand erzielt, aber der Schiedsrichter merkt es nicht und er hinterher das zugibt und eben sagt, das war die Hand Gottes, die das Tor reingemacht hat. Das ist in dem Turnier, ich weiß gar nicht im Moment in welchem Spiel, aber der Fußball steht da schon im Vordergrund. Ansonsten wirtschaftlich verbindet die beiden Länder nicht sehr viel. Wenn man das jetzt wirtschaftshistorisch anschaut, gibt es schon einige Bezüge, weil Argentinien vor dem Ersten Weltkrieg eines der wichtigsten Fleischexporteure gewesen ist. Die im Deutschen Kaiserreich vor dem Ersten Weltkrieg gab es sehr, sehr viel Rindfleischexporte, Importe, die aus Argentinien stammen. Also es gibt schon auch wirtschaftliche Verbindungen. Aber das sind zwei sehr, von der Struktur her, von der Wirtschaftsstruktur her, zwei sehr unterschiedliche Länder.
Also wenn man nochmal auf die Ebene des Fußballs zurückkommen, kann ich sagen, also 54, 74, 90, das sind ja, und 2014, das sind aber die großen WM-Siege Deutschlands und die waren immer verbunden mit einem anschließenden, auch wirtschaftlichen Boom. Da kommt ja diese Geschichte her, dass man sozusagen irgendwie aus dem Fußball dann schließen kann, dass es aufwärts geht. Und bei Argentinien, die haben 2022 das letzte Mal ein WM-Finale gewonnen. Und naja, danach ging es wirtschaftlich bergab. Also vielleicht sollte Argentinien aufhören, WM-Finale zu gewinnen.
Ja, also man darf das nicht überstrapazieren, ja.
Das war jetzt natürlich auch ein bisschen
Frotzel, ja. Nein, bloß weil auch für Deutschland, klar, 54 war deshalb so ein großer, wichtiger WM-Titel. Weil das Deutschland keiner zugetraut hat und weil sozusagen die man überhaupt in der Gemeinschaft der Völker wieder aufgetreten ist. Aber 74 war ja für Deutschland eher ein Krisenjahr, 75 vor allen Dingen dann. Hat der Fußball nicht so richtig geholfen für einen wirtschaftlichen Aufstieg. Ganz im Gegenteil, das sind so doch eher krisenhafte Jahre. Und 90, dass das natürlich mit der Wiedervereinigung, das ist quasi wie gemalt, das kann man sich ja gar nicht besser wünschen, dass mit der Wiedervereinigung so zusammen dann sofort auch ein Weltmeistertitel da ist. Gut, und 2014 könnte man sagen, jetzt genauso wie du sagst, bei Argentinien, naja, also richtig wirtschaftlich geholfen hat es nichts.
Das stimmt.
Aber für die Volksseele war es
fußballerisch und wirtschaftlich jetzt eher so nach unten.
Ja, genau. Ja, vielleicht. Warten wir es ab. Jetzt kommt ja der große Erlöser Toni Kroos und dann geht das alles wieder aufwärts.
Ich werde nur enttäuscht. Reden wir lieber über Wirtschaft. Die ist weniger schmerzhaft.
Da kenne ich mich auch besser aus. Ja.
Okay. Also im Großen und Ganzen möchte ich mich mit dir darüber beschäftigen, woher kommt eigentlich diese Exportobsession? Und dann gleich im Anschluss, wie wird man Exportweltmeister? Also wen trainiert man? Muss man früh in die Jugend investieren? Also was ist da der Kniff? Und Wer ist der Nationaltrainer, der da vergleicht?
Ja, das ist schön. Also auf der Ebene habe ich mir über den Vergleich noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Also es ist ja tatsächlich wirklich so, dass dieser Fußballvergleich am Anfang des Buchs steht, weil der Begriff einfach in der Situation entsteht. Ja? Also das, man kann das historisch sehr, sehr genau da verorten. Aber dass man auch zum Exportweltmeister trainiert werden kann oder so, das finde ich echt schön. Da muss ich mal einen Moment drüber nachdenken. Woher die Obsession kommt, darüber habe ich ja in dem Buch genau geschrieben. Es ist tatsächlich so, es gibt makroökonomische Konstellationen oder wirtschaftliche Konstellationen, in denen das Land einfach keine Alternative hatte, als über den Export Geld zu verdienen, mit dem man dann wirtschaftlich überleben oder eben einen Aufschwung starten konnte. Und die wichtigste Konstellation da ist halt nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist für diese Exportobsession vielleicht auch das Prägendste. Wenn man nach dem Ersten Weltkrieg nicht eine starke Exportindustrie gehabt hätte, die im Ausland Geld verdienen konnte, dann wäre der Wohlstand wirklich gefährdet gewesen in der Weimarer Republik. Das ist so ein bisschen der Anfang von dieser Exportobsession. Das gab es vorher auch schon, diese Exportstärke oder das, der Wunsch, dass man exportieren möchte im Deutschen Kaiserreich. Deshalb würde ich auch nicht sagen, dass das in der Weimarer Republik beginnt. Aber es gibt immer wieder so Konstellationen in der deutschen Geschichte, wo die politischen Entscheider, sei es der Kaiser oder der Reichskanzler oder wer auch immer, der Meinung waren, es geht nur dadurch, dass wir im Ausland Geld verdienen, dass wir wirtschaftlich wachsen können. Und wir müssen wirtschaftlich wachsen, weil wir ansonsten viele gesellschaftliche Probleme haben. Und das hat sich in der deutschen Geschichte doch sehr stark verfestigt, sodass es zu Situationen kommt, wo die politischen Entscheider andere Auswege gar nicht mehr wirklich erkennen. Ja. Und diese Situation bezeichne ich eben als Exportobsession. Und das ist schon so, und deshalb ist der Vergleich wirklich ganz schön. Schade, dass ich nicht früher drauf gekommen bin, den du gerade gemacht hast. Dann hätte ich ihn jetzt mal mit reinschreiben.
Kannst du gerne verwenden.
Ja, ist zu spät. Das Buch ist ja geschrieben. Und man kann sich das tatsächlich wie so eine Art Training vorstellen. Ja, also sozusagen, wenn die Gesellschaft immer wieder darüber spricht, dass man nur mit dem Export überleben kann, wenn das die ganze Zeit so passiert, irgendwann glauben die Menschen das und sehen gar keine andere Alternative mehr. Dass es eben auch über andere Möglichkeiten Wachstum, Wirtschaftswachstum geben kann. Ja, und von daher passt das ganz gut. Weiß nicht, ob ich jetzt noch mal kurz zwei Sätze sagen soll, wer da trainiert wird und wer da.
Vielleicht
Trainer
nehmen wir
ist.
Das noch mal kurz zurück, weil ich würde gerne ein bisschen dazwischengrätschen. Es gibt ja dieses Zitat von einem deutschen Reichskanzler, es war nicht Bismarck, mir fällt jetzt der Name leider nicht ein, aber er hat gesagt, entweder wir exportieren Waren oder wir exportieren Menschen. Das war während der Kaiserzeit. Und da wird schon ganz deutlich, also Deutschland verfügt nicht über sonderlich viele Rohstoffe. Es verfügt aber für ein mitteleuropäisches Land über erstaunlich viel Menschenpotenzial. Ja, das ist ja auch etwas, was Deutschland als Nation in Europa so mächtig macht, weil wir sehr, sehr viele Menschen haben, die sehr, sehr produktiv sind. Und das wurde anscheinend schon früh erkannt, kann man mit diesem Menschenpotenzial also von vornherein schon auf Export setzen, wenn man nichts anderes zu exportieren hat. Also der Rohstoff wird sozusagen der Mensch, aber er bleibt zu Hause.
Genau, also das ist die Reichstagsrede von Leo Graf von Caprivi. Das ist der Reichskanzler, der direkt nach Bismarck kommt. Der war auch nur 4 Jahre im Amt. Und der hat im Gegensatz zu Bismarck eine liberale Handelspolitik wollte er durchsetzen, also die Grenzen eben eher offen halten, weil er eben der Meinung ist, wenn wir jetzt Zölle erheben, dann erheben das unsere Handelspartner auch die Zölle und dann können wir unsere Waren nicht mehr exportieren und dann können wir im Inland auch nichts mehr herstellen. Ja, und deshalb kommt es zu diesem Satz, entweder wir exportieren Waren oder wir exportieren Menschen. Und natürlich ist er daran interessiert, dass man keine Menschen exportiert, also dass man keine Auswanderungswellen mehr hat. Das war sozusagen das zeitgenössische Thema. Und das ist für mich deshalb eine sehr, sehr wichtige Rede, weil damit quasi diese Exportorientierung in der deutschen Wirtschaft anfängt, die ist von 1891. Und man kann nicht nur den Gedanken der Exportorientierung da sehen, das gibt es vorher auch schon, aber die Sprache selbst, also der Caprivi ist, also muss man als Historiker mal vorsichtig sein, wenn man sagt, das war der erste, weil irgendjemand findet dann jemand, der noch davor war, 2 Jahre früher. Aber meiner Ansicht nach ist der Caprivi der erste, der das sozusagen zu einer Überlebensfrage des deutschen Volkes macht, dass die deutsche Wirtschaft exportieren kann und exportstark ist. Ja, der sagt halt, entweder wir exportieren Waren oder wir exportieren Menschen. Das heißt, das deutsche Volk wird sonst untergehen. Ja. Und diese Sprache, die Caprivi verwendet, findet sich dann immer wieder in den nächsten 150 Jahren. Deshalb ist es für mich so ein wichtiges Dokument und so ein wichtiges Ereignis auf diesem Weg zur Exportweltmeisterschaft. Aber vielleicht
also, ganz da kurz, kann ich kurz reingrätschen, weil ich das auch aus dem Blickwinkel interessant finde, weil wir ja Ende des 19. Jahrhunderts sind und die Menschen in dem Sinne ja auch notwendig sind für die Armee. Das heißt, wenn die deutsche Bevölkerung schrumpft, auswandert, dann geht gerade dieser Politik Menschenpotenzial verloren. Und das war wahrscheinlich auch einer der Beweggründe.
So hat man damals eigentlich nicht so sehr gedacht, weil das Bevölkerungswachstum ist so hoch im Deutschen Reich, dass man sich darüber eigentlich keine Gedanken drüber machen muss. Also es wandern im Jahr ungefähr 100.000 Menschen aus, im Wesentlichen in die USA. Das Bevölkerungswachstum ist trotzdem bei 1,3, 1,4% pro Jahr, also so viel wie heute in Indien. Das ist eine ganz stark wachsende, sehr junge Bevölkerung, das Deutsche Reich. Die hat sich sozusagen über die Wehrhaftigkeiten, dass man nicht genug Soldaten finden würde, da haben die sich keine Gedanken drüber gemacht. Aber trotzdem wollten die natürlich die Auswanderung nicht haben, ja, weil natürlich sehr viele kreative Leute in die USA abgewandert sind, die wollte man ganz gerne zu Hause behalten. Und das ist auch der Hintergrund, also diese Amerika-Auswanderung, dass man die stoppen möchte. Das ist der Hintergrund für dieses Argument. Ja? Entweder wir exportieren Waren oder wir exportieren Menschen.
Okay. Wir waren ja vorhin beim Training. Also wer trainiert hier wen? Mit welchen Maßnahmen? Vielleicht können wir das in diesem Sinne mal von dieser Warte betrachten.
Genau.
Jetzt unterbreche ich schon wieder. Weil der Reichskanzler ist ja eine politische Figur. Und eigentlich denkt man ja, eigentlich müsste dieser Ansporn, mehr Gewinn zu machen, auch die Exporte zu steigern, alleine aus der Wirtschaft kommen. Aber das scheint mir ein politisches Projekt gewesen zu sein.
Teils. Also man muss natürlich grundsätzlich erstmal sagen, die Gesellschaften, die ich da untersuche, über einen Zeitraum von 150 Jahren unterscheiden sich ja sehr. Ja, und in einer Monarchie ist es eben eine ganz andere Gesellschaft. Da spielen sich diese Diskussionen, die wir heute in einer breiten Öffentlichkeit haben, in einem sehr engen Zirkel von einer Bildungs- und Wirtschaftselite ab. Ein großer Teil der Gesellschaft kriegt davon nichts mit, auch von den Reichstagsreden nicht. Das interessiert die Leute auch gar nicht, was der Caprivi da sagt. Ja, also der Adressatenkreis ist sehr begrenzt. Und das ändert sich in der Weimarer Republik und das ändert sich nochmal in der Bundesrepublik. Deshalb, wer trainiert wen, kann man nur vor dem Hintergrund dieser Tatsache der veränderten politischen Strukturen mit anschauen. Und im Kaiserreich bei Caprivi ist es tatsächlich so, es gab eine sehr starke aufstrebende Exportindustrie. Das ist die Elektroindustrie, also AEG und Siemens sind die wichtigen Unternehmen. Zum Teil gibt es sie ja auch noch, also Siemens jedenfalls gibt es noch. Dann gibt es Eisen- und Stahlindustrie, die exportstark ist. Und es gibt die Chemieindustrie, also BASF und Bayer. Das sind Unternehmen, die leiden darunter, dass es so viele Zölle gibt, Schutzzölle gibt. Und die wollen diese Schutzzölle gerne weghaben. Aber die haben nicht die Macht im Deutschen Kaiserreich. Die Macht haben, die hat die Landwirtschaft letztlich und die Aristokratie. Und die wollen gerne beschützt werden. Ja, Landwirtschaftszölle sollen die Industrie entsprechend schützen. Und in der Konstellation hat die Industrie hat schon Interessen. Aber die formuliert sie natürlich an anderer Stelle und nicht im Reichstag. Und der Caprivi gehört eben zu denjenigen, die diese Interessen der modernen Industrie aufnehmen und in die Politik übersetzen.
Also gibt es verschiedene Phasen, in denen die Wirtschaft und Politik und Gesellschaft neu trainiert werden muss. Die Trainer wechseln ja auch.
Genau, also man könnte das dann eben, wenn man dieses, wenn man das Bild weiterspinnen wollte, könnte man eben sagen, okay, also 1974 hat man auch ganz anders Fußball gespielt. Da war der Kaiser, der stand eben im Mittelpunkt, also Kaiser Franz der Erste, der Beckenbauer, und hat eben Pässe verteilt und musste nicht viel laufen. Heute spielt man ganz anders. Da spielt man das offensive Pressing und so weiter. Also die Art und Weise, wie dasselbe Spiel erfolgreich gestaltet wird, ändert sich im Verlauf der Geschichte. Und das ist bei dieser Dynamik der Exportweltmeisterschaft ganz genauso. Also im Kaiserreich ist das eben so eine Art von Machtkonflikt zwischen zwei sehr einflussreichen Eliten, während das Publikum relativ wenig Einfluss hat. In der Weimarer Republik ist das zum Teil auch noch so, aber in der Bundesrepublik, wo dieser Begriff der Exportweltmeisterschaft dann auch kommt, ist das ja ganz anders. Da wird versucht, die Öffentlichkeit dafür zu gewinnen, dass man eine starke Exportindustrie braucht. Und deshalb gibt es überhaupt nur diesen Begriff des Exportweltmeisters, weil das eben immer in der modernen Industriegesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg über die Öffentlichkeit gespielt wird. Also es wird immer versucht, einen öffentlichen Konsens dafür herzustellen. Ja, und wenn man mit diesem Thema sozusagen in die Freundeskreise geht und so weiter, wird man überall finden, dass man eigentlich denkt, Export ist was Tolles. Und dass wir Exportweltmeister sind oder jetzt seit einigen Jahren eben Zweiter oder Dritter in dieser Rangliste, das gefällt uns schon ganz gut.
Es gibt ja in diesen verschiedenen Phasen auch heftige Einschnitte, wie zum Beispiel den Ersten Weltkrieg und die Folgen des Versailler Vertrages. Und da würde ich mal kurz vorlesen. Der Erste Weltkrieg und der Versailler Vertrag von 1919 änderten die außenwirtschaftliche Lage Deutschlands tiefgreifend und nachhaltig. Die zeitgenössische Wahrnehmung von verletztem Nationalstolz geprägt, beklagte insbesondere die Gebietsabtretung und den Verlust von 75% der Eisenerzreserven und 25% der Kohlevorkommen. Außenwirtschaftspolitisch stellte aber der faktische Totalverlust sämtlicher Auslandsanlagen die größte Hypothek für die Weimarer Republik dar. Ausländische Dienstleistungs- und Kapitaleinkommen, die vor dem Krieg die Stütze des deutschen Handelsbilanzdefizits dargestellt hatten, entfielen 1919 quasi über Nacht, während der Importhunger Deutschlands angesichts einer weltweit unter dem Vorkriegsniveau produzierenden Landwirtschaft größer geworden war. Also viele Menschen mussten jetzt mit weniger ernährt werden. Und die Preise stiegen natürlich dann entsprechend auf dem Weltmarkt, vor allem nach Ende des Ersten Weltkriegs. In die Phase fällt übrigens die Pandemie der spanischen Grippe.
Genau.
Also alles Polikrisen sozusagen am Anfang der Weimarer Republik. Wie geht denn die Weimarer Republik mit dieser Situation um und wie schafft sie es, sich neu zu trainieren auf einen Exportweltmeister? Und vielleicht, sorry, dritte Frage. Welche Rolle spielt dabei eigentlich das Ausland? Weil die Gesellschaft zu trainieren ist die eine Sache, aber Abnehmer für diesen Außenhandel muss man ja trotzdem finden. Und Deutschland zu dieser Phase war sicherlich nicht gern gesehen.
Also das ist eine sehr, sehr komplizierte Konstellation nach dem Ersten Weltkrieg. Denn was ja noch dazu kommt, das ist ja keine stabile Regierung, ja, die da existiert, sondern da gab es eine Revolution in der Weimarer Republik und es wurde um die Macht gekämpft in den politischen Gremien und zwar auch innerhalb der Linken. Die SPD war gespalten. Es gab zwei unterschiedliche sozialdemokratische Lager, die alle unterschiedliche wirtschaftspolitische Konstellationen hatten. Also ein großes Problem der frühen Weimarer Republik ist, dass sie nicht eindeutig regiert worden ist. Also das ging aber auch gar nicht in der Situation. Und wirtschaftlich ist es tatsächlich so, dass im Deutschen Kaiserreich hatte man einen ganz großen Importüberschuss. Also da hat man mehr Güter aus dem Ausland einfahren müssen. Das waren im Wesentlichen Nahrungsmittel, als man an das Ausland abgegeben hat. Und das war strukturell. Also das war auch nicht schlimm. Und einen Teil dieses Importüberschusses konnte man dadurch bezahlen, dass man im Ausland Besitz hatte, also ausländische Unternehmen besessen hat, die Rendite abgeworfen haben, und mit diesen Überschüssen konnte man dann eben die zusätzlichen Importe kaufen. Und dieser Zustand der deutschen Wirtschaft hielt nach dem Ersten Weltkrieg weiter an. Auch in der Weimarer Republik konnten die Menschen nur hinreichend ernährt werden, wenn das Deutsche Reich, also die Weimarer Republik, Güter aus dem Ausland kaufen konnte. Aber nun waren durch den Versailler Vertrag die Auslandsbesitzungen annektiert worden, und man hatte überhaupt keine Möglichkeit, dieses Geld aufzubringen für die zusätzlichen Importe, die man brauchte. Und in dieser Konstellation wurde eben der Export immer wichtig. Also man hat in der Konstellation in den Jahren 1918, 1919, 1920 wirklich um jeden Preis exportiert. Und das war auch von der Regierung so gewollt. Es ging wirklich darum, Dollar zu verdienen, auch egal, ob sich das rechnete oder nicht, und mit diesen Dollar Nahrungsmittel zu kaufen. Das ist das, was die frühen Regierungen gemacht haben. Quasi Export um jeden Preis. Ja, also Boli-Krise ist genau das richtige Wort, ne? Also das war wirklich eine komplizierte Konstellation.
Diese Krisenzeit, die würde ich sagen, hält mindestens bis 1923 an. Also die junge Republik ist innenpolitisch, vor allem im Jahr 1923 selber, total gebeutelt. Also die Hyperinflation streckt sie nieder. Es gibt eine Besetzung des Ruhrgebietes durch Frankreich, um die Reparationszahlungen in Form von Kohlelieferungen zu bekommen. Und gleichzeitig gibt es verschiedenste links und rechts Versuche, die Republik bzw. die Demokratie zu stürzen. Danach wird es wieder ein bisschen ruhiger. Also danach gibt es eine Stabilisierung, einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ja, man nennt es ja auch ein bisschen die goldenen 20er Jahre, obwohl die 20er Jahre in dem Fall, glaube ich, 6 Jahre dauerten.
Ja, genau.
Also golden waren da 6 Jahre. Wie schafft man das, und welche Rolle spielen zum Beispiel Außenpolitiker wie Gustav Stresemann dabei?
Also das hatte ich eben vergessen zu beantworten. Das Ausland versucht, die deutschen Exporte natürlich zu verhindern. Oder was heißt natürlich? Aber das war nach dem Ersten Weltkrieg so. Deutschland hatte sehr, sehr große Schwierigkeiten, dass die Ausfuhr überhaupt erlaubt wurde. Also nach Frankreich konnte man so gut wie gar nichts exportieren und auch in andere Regionen. Deshalb werden andere Regionen wichtiger. Südamerika beispielsweise als zusätzliche Exportregion, aber auch die Sowjetunion. Ja, also Deutschland hat schon in diesen 20er Jahren versucht, Güter in die Sowjetunion zu verkaufen, weil das eben eine der wenigen Regionen in der Welt war, wo man überhaupt deutsche Produkte ohne irgendwelche größeren Einfuhrrestriktionen absetzen konnte. Das ist der eine Aspekt. Und diese sehr exklusive Politik der vor allen Dingen alliierten westeuropäischen Nachbarn, die verändert sich im Verlauf der 1920er Jahre, und da ist so jemand wie Gustav Stresemann extrem wichtig geworden. Der Schacht ist also, obwohl er eigentlich ein Nationalkonservativer war, zu so einer relativen Aussöhnung mit Frankreich zu kommen und dann eben 1925 und 1926 diese ganzen protektionistischen handelspolitischen Instrumente loszuwerden, so dass man tatsächlich 1924, 25 wieder anfangen konnte, ins Ausland zu exportieren. Also da geht's um Aussöhnung, da geht's um, also muss man sich wirklich so vorstellen, das ist ja nur 5 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, und das ist ja ein absoluter Vernichtungskrieg. Da war die Hälfte von Nordfrankreich war mehr oder weniger verwüstet. Das kann man sich gar nicht dramatisch genug vorstellen, was da passiert ist. Und dann 5 Jahre später es zu erreichen, dass man wieder miteinander redet und Handel treibt, das ist schon eine große diplomatische Leistung gewesen. Und da war eben von deutscher Seite Gustav Stresemann, von französischer Seite Aristide Briand, die entsprechenden Akteure.
Welche Rolle spielt eigentlich das Währungsdumping für die Weimarer Republik bei diesem Ziel der positiven Handelsbilanz?
Ja, das ist ein etwas kompliziertes Thema. Immer wenn ich sozusagen zu einem etwas breiteren Publikum spreche, versuche ich das Thema zu vermeiden. Aber In der Tat ist es natürlich total wichtig. Also vor dem Ersten Weltkrieg hatte das internationale Währungssystem einen Standard eingeführt. Da standen alle Währungen in einem festen Wechselkurs zueinander. Man nennt das den Goldstandard. Und das bricht im Ersten Weltkrieg zusammen, sodass die Währungen kein festes Kursverhältnis mehr miteinander haben. Und das führt eben auch dazu, dass die D-Mark, die Mark, also die deutsche Mark, abwertet sehr, sehr stark gegenüber dem Dollar, sodass es für deutsche Unternehmen immer schwieriger ist, die nötigen Dollar zu bekommen, also immer teurer ist, die nötigen Dollar zu bekommen, um ausländische Güter zu kaufen. Umgekehrt werden dadurch die deutschen Exportprodukte natürlich immer billiger. Also durch diesen, man kann sich das ohne sozusagen in die ganz komplizierte Währungsgeschichte zu gehen, kann man sich das einfach so vorstellen, dass ein Staat noch eine zusätzliche Option hat, Exporte zu fördern, wenn er nämlich die Währung manipuliert. Das machen Länder heute auch noch. Man kann quasi kurzfristig gedacht über die Abwertung der Währung Exportvorteile realisieren. Das ist aber relativ kurzfristig gedacht, weil die anderen Länder ziehen dann nach und passen das an. Und es gibt auch noch andere Instrumente, aber kurzfristig funktioniert das. Und das ist was die Weimarer Republik eben gemacht hat. Ja, die hat also bewusst die Währung verfallen lassen, bewusst eine inländische Inflation in Kauf genommen, um die Exporte zu fördern. Und das kann man meiner Ansicht nach sehr, sehr gut nachweisen.
Du schreibst es ja auch in deinem Buch, deswegen habe ich danach gefragt. Aber du hast es ja sehr unkompliziert beantwortet, also herzlichen Dank dafür. Was mich dabei interessiert, das ist also eine politisch gewollte inländische Inflation. Was hat denn das für Folgen für die inländische Wirtschaft und für die Bevölkerung? Also in dem Sinne auch, dass es vielleicht die Weimarer Republik und die Demokratie ein bisschen destabilisiert hat.
Genau, das könnte man so sagen, aber das muss sozusagen die Schlussfolgerung für die Demokratie ist nicht zwangsläufig so, ja. Also eine Inflation, jetzt spreche ich nicht von der deutschen Hyperinflation, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber eine Inflation ist nicht grundsätzlich schlecht für ein Land. Und für die Weimarer Republik hat das eben immerhin dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit relativ niedrig war in den 20er Jahren. Also andere Länder hatten nach dem Ersten Weltkrieg größere wirtschaftliche Probleme. Also wenn man jetzt den Zeitraum bis 1921, 22 sieht, als die Weimarer Republik, weil eben durch die Inflation die Industrie nach wie vor produzierte oder produzieren konnte. Und das hängt eben damit zusammen, dass man relativ erfolgreich exportieren konnte. Denn im Inland waren die Leute ja zu arm. Aber ansonsten im Inland führt eine Inflation zu einer Umverteilung. Die Leute, die beispielsweise von Sparvermögen leben, die werden immer weniger haben. Und die Leute, die Realkapital haben, die werden mehr haben. Das ist sozusagen ein inländischer Umverteilungsmechanismus, wo es immer Gewinner gibt und natürlich aber auch sehr viele Verlierer, nämlich diejenigen, die ihr Einkommen nicht mit der Inflation entsprechend steigern können. Das ist ja heute ganz genauso. Ja? Also wenn man sozusagen jetzt in den letzten 3 Jahren nicht pro Jahr 5% Lohnsteigerung gehabt hat, dann hat man real verloren. Und einige Leute hatten das und andere Leute hatten das eben nicht. Ja, aber man kann sich das auf dieser Reise am besten vorstellen. Von daher ist das ja richtig, ne? Und bloß natürlich 1923 oder schon eigentlich im Sommer 1922 schlägt diese Hyperinflation in Deutschland in eine unglaubliche Geldentwertung um, die dann dazu führt, dass eigentlich gar nichts mehr funktioniert. Also das Geld ist am Abend schon so viel weniger wert, als es noch am Morgen wert war, dass man, sobald man einen Geldschein in der Hand hat, hat man versucht, den sofort wieder auszugeben, weil man wusste, wenn ich 3 Stunden warte damit, dann ist das nichts mehr wert. Und deshalb, das ganze Geldsystem funktioniert nicht mehr 1923. Und das ist natürlich Chaos. Ja, da hat sozusagen keiner was davon. Aber davor, war es nicht notwendigerweise schlecht für die deutsche Wirtschaft. Also würde ich jedenfalls sagen, muss man sich genau angucken, wovon man spricht. Es gibt einige findige Unternehmer, die haben die Inflationszeit dazu benutzt, sich riesengroße Konzerne zusammenzukaufen, ja, weil die Konzerne, die Kosten für so ein, keine Ahnung, irgendein Stahlwerk sind ja auch inflationiert, und wenn ich genügend Kapital habe, dann konnte ich das auf einmal mir leisten, mir mal so ein Stahlwerk zu kaufen. Deshalb gibt es in dieser Hyperinflationszeit auch einige Inflationsgewinner, die dann am Ende riesengroße Konzerne haben.
Ja, sehr, sehr gut zu empfehlen ist ja das Buch von David de Jong, Braunes Erbe oder Nazi-Billionaires auf Englisch. Da ist das sehr gut aufgeführt. Also wer so der Gewinner der Hyperinflation war und inwiefern sie dann auch Teil der Rüstungsindustrie und der Waffenproduktion wurden dann in der Nazi-Diktatur. Mhm. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen.
Mhm.
Überspringen wir jetzt mal die goldenen Jahre ein wenig. Also die Deutschen haben es dann mit dieser Exportpolitik nach der Hyperinflation, also in den Jahren 23 bis 29, doch wieder auf relativ stabile Füße geschafft. Was bedeutet die Weltwirtschaftskrise für diese Weimarer Republik und diese Exportpolitik dann?
Also die Weltwirtschaftskrise ist im Grunde für alle Volkswirtschaften ein riesengroßer Schock. Und im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg, wo es ja einige Regionen in der Welt gab, die da auch sehr stark von profitiert haben, unter anderem beispielsweise Japan, bleibt da sozusagen kein Platz mehr trocken, ja, in der Weltwirtschaft 1929 bis 1939. Also da wird jeder von erfasst, und das betrifft alle Ökonomien. Und das betrifft natürlich die Ökonomien besonders stark, die sehr stark international verflochten waren. Und dazu gehörte die deutsche Wirtschaft eben auch schon 1929. Wenn man ein auf Exporte beruhendes Wachstumsmuster hat, was damals die Weimarer Republik hatte, dann wird man sehr empfindlich betroffen sein, wenn das Ausland auf einmal nichts mehr nachfragt, weil sie nichts mehr nachfragen können, weil da einfach eine Wirtschaftskrise ist. Und deshalb sind Ökonomien, die sehr offen sind, davon sehr, sehr stark betroffen. In der Weimarer Republik kam noch diese Reparationsfrage mit dazu, ja, die dann eben ja auch immer mal wieder zur großen Krise führte. Das kann man hier so ein bisschen ausspannen, weil das mit dem Export eigentlich nicht so richtig viel zu tun hat. Aber was vor allen Dingen die Weltwirtschaftskrise dann bewirkt hat, ist ein neuer Protektionismus. Die Länder haben sich versucht, von der Krise dadurch abzuschirmen, dass sie Handelsschranken, Handelsbarrieren in unterschiedlicher Form aufgebaut haben. Das können Hochzölle gewesen, Schutzzölle gewesen sein, wie in den USA. Das können aber auch Währungsschritte gewesen sein, wie in Großbritannien. Man hat also in sehr kurzer Zeit zwischen 1930 und 1933 einen Zusammenbruch des Welthandels. Und das ist für Deutschland natürlich ein riesengroßes Problem. Am Anfang kann man sich noch so ein bisschen durchlavieren, unter anderem durch sehr, sehr gute Geschäfte mit der Sowjetunion. Die Sowjetunion ist einer der wenigen Länder, die relativ glimpflich durch diese Weltwirtschaftskrise kommen. Spätestens 1932 oder 1931 schon mit der Bankenkrise in Deutschland hilft das auch nicht mehr viel. Das kann man sich gar nicht gravierend genug zu vorstellen. Die Länder hatten vorher so eine Exportquote von 15 bis 20%. Und das Deutsche Reich hat dann eben nur noch eine Exportquote von 5%. Also das bricht wirklich total zusammen, der Welthandel. Also im gesamten Weltmaßstab ist das Welthandelsvolumen innerhalb von 3 Jahren nur noch ein Drittel so groß. Wie vorher.
Das ist mal Deglobalisierung.
Das ist wirklich Deglobalisierung. Und wenn man sich dann, man kann das ja, ist ja auch gemacht worden, im Vergleich mit der Lehman-Krise 2007-08 oder auch der Corona-Krise, da merkt man eben, wie gravierend die Weltwirtschaftskrise war. Die ist nicht nur ein tieferer Einschnitt, sondern der Welthandel ist auch nachhaltig zusammengebrochen. Also das bleibt dann halt auf dem niedrigen Niveau, während das nach der Corona-Krise relativ schnell wieder aufwärts geht.
Ja, also die ganzen Verbindungen, Netzwerke, Handelsrouten mussten ja dann komplett neu aufgebaut werden, im Prinzip, nachdem es jahrelang stillstand. Und das hatten wir ja selbst während der Corona-Pandemie nicht, dass alles komplett zusammengebrochen ist. Es gab ja immer noch wenigstens einen Rinnsal.
Ja, also wobei man natürlich den Unterschied machen muss. Also die Wirtschaft war eine ganz andere 1929, 1930, weil es nämlich nicht möglich war, wirklich arbeitsteilige Produktionsprozesse in einem globalen Maßstab zu organisieren. Was damals halt passierte, ist, dass man fertige Konsumprodukte gehandelt hat, und das war auch sehr fortschrittlich und über sehr große Distanzen. Aber das, was wir eben heute oder seit vielleicht 30, 40 Jahren haben, dass vor allen Dingen Zwischenprodukte gehandelt werden, weil eben das Auto in 7 unterschiedlichen oder 50 unterschiedlichen Ländern werden Einzelteile hergestellt, die dann einfach irgendwo in einem Produktionswert zusammengesetzt werden. Das gab es in der Dimension 1930 eben noch nicht. Ja, und deshalb kann man auch es eher geschehen lassen, dass der Welthandel zusammenbricht, weil man dann trotzdem inländisch noch produzieren kann. Wir könnten ja heute inländisch gar nicht mehr produzieren, weil uns die Vorprodukte nicht mehr zur Verfügung stehen.
Also dann ist diese Arbeitsteilung global vielleicht gar nicht so schlecht, weil es unmöglich ist, dass dieser globale Handel zusammenbricht. Also wir können es uns als Menschheit sozusagen nicht erlauben. Was ich auch gelernt habe aus deinem Buch, ist, dass Adolf Hitler ebenfalls auf diese Exportpolitik gesetzt hat, was etwas überraschend ist, weil ich jetzt Nazis eher mit Protektionismus gleichsetzen würde als mit Exportpolitik.
Ja, das stimmt auch. Das ist auch so. Also die Nazis haben natürlich in den 1920er, 1930er Jahren sich sehr stark für die Autarkie eingesetzt. Das war damals der zeitgenössische Begriff. Also man hat versucht, eine Wirtschaft so zu konzipieren, dass sie möglichst unabhängig ist von Exporten und Importen, also von Wirtschaft, von Handel eigentlich, wenn man das so möchte. Und der Bereich, wo das am deutlichsten vertreten wurde, war die Landwirtschaft, weil eben die deutsche Landwirtschaft immer stark unter dem Preisdruck von dem Weltmarkt gelitten hat, in der Zeit. Und da hat man eben gesagt, nee, wir müssen subventionieren, die inländische Landwirtschaft, und deshalb versuchen wir, die Grenzen dafür dicht zu machen. Beziehungsweise, und das ist natürlich dann ein Aspekt der NS-Ideologie, wir müssen einfach Länder im Osten erobern, wo halt landwirtschaftliche Produkte angebaut werden. Und das wird dann in unsere Einflusssphäre mit integriert. Und dann braucht diese Einflusssphäre, die ein bisschen größer ist, also das Weltreich, von dem Hitler geträumt hat, die brauchen eben keinen Export mehr. Und da war ich auch in der Tat überrascht, dass ich trotzdem Quellen finde und nicht nur von irgendwelchen Experten, sondern von Hitler selbst, der gesagt hat, das funktioniert sehr, sehr gut für ganz viele Güter und so weiter, aber es gibt eben doch einige besondere Produkte, die können wir gar nicht im Inland herstellen. Das war den Nazis völlig klar, und deshalb braucht man immer noch einen bestimmten Anteil vom Welthandel. Und deshalb gab es in einigen Reden dieses Schlagwort von Export und Autarkie, ja, was natürlich ein totaler, total,
Oxymoron.
absolut, total paradox. Aber das haben die eben vertreten, und eins der wichtigen Güter, die man selbst, wenn man sehr weit nach Osten expandiert wäre, die man nicht hätte herstellen können, ist Aluminium. Ja, weil da hätte man letztlich in der Zeit Australien für erobern müssen, und das war selbst dem Hitler dann zu viel.
Ich meine Australien. Ja, da legt man sich am Ende noch mit Emus an.
Genau, mit allem Möglichen, und es ist auch schwierig, die Truppen dahin zu bringen und so, aber da gibt es halt sehr viel Bauxit, und Bauxit braucht man, um Aluminium herzustellen, und Aluminium braucht man, um Flugzeuge herzustellen.
Das war jetzt so ein kleiner interner Witz, weil die Australier sich mit Emus bekriegt haben und den Krieg verloren haben.
Ach
Es
so, okay.
gibt diese Story von dem Emu-Krieg.
Ach
Ich kann
so,
ja mal
das wusste
einen
ich
Link
nicht.
schicken. Das ist relativ witzig. Spielt ungefähr in der gleichen Zeit nach Ende des Ersten Weltkrieges, wo die Australier vor allem während der Weltwirtschaftskrise eigene wirtschaftliche Probleme haben und dann kommt noch diese Naturkatastrophe in Form der Emus dazu. Super witzig. Ich schick dir mal nachher.
Ja, prima, bin ich gespannt.
So, und jetzt von dem Spaß zurück zu den Ernsthaftigkeiten des Buches. Wir überspringen mal den Zweiten Weltkrieg. Dazu gibt es eine Reihe von Untersuchungen und beschäftigen uns am besten damit, was ist eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch wirtschaftspolitisch in Deutschland passiert. Und da lese ich nochmal kurz vor. Die weltwirtschaftliche Lage nach dem Zweiten Weltkrieg ähnelte jener nach dem Ersten Weltkrieg. Insbesondere der Außenhandel der europäischen Länder hatte dramatisch unter dem Krieg gelitten und lag 1945 bei wohl nur der Hälfte der ohnehin schon niedrigen Werte des Jahres 1938. Während andere Weltreligionen, allen voran die USA, Exportbooms zu verzeichnen hatten, wie nach dem Ersten Weltkrieg war es zu einer Verschiebung der globalen Handelsströme weg von Europa gekommen und es waren die außeneuropäischen Regionen, die für die rasche Erholung des Handelsvolumens sorgten. 1949 wurde das Niveau von 1938 erreicht. Ein Jahr später überstieg das Welthandelsvolumen das vor der Weltwirtschaftskrise von 1929. Also relativ schnelle Erholung. War es denn wie nach dem Ersten Weltkrieg? War es die gleiche Vorbedingung, sich wieder zu erholen und vielleicht auch als Deutschland wieder zum Exportweltmeister zu werden? Oder waren die Bedingungen vielleicht doch anders?
Also die Rahmenbedingungen sind in der Tat ähnlich, ne? Weil der Krieg im Grunde die Handelsströme verdrängt oder ersetzt. Also bis hin dazu, dass Handelsschiffe benutzt werden, um Truppen zu transportieren und eben nicht mehr um Güter zu transportieren. Deshalb habe ich geschrieben, dass die Rahmenbedingungen vergleichbar waren und das trifft auf die Weltregion unterschiedlich zu und der Europäische Krieg, der hat eben die europäischen Länder vor allen Dingen getroffen, aber nicht beispielsweise die südamerikanischen Länder oder auch afrikanische Länder, die nach dem Zweiten Weltkrieg sehr wichtige Exportnationen gewesen sind für eine relativ kurze Zeit. Aber die Lösung aus dieser Krise, die ist nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich eine ganz andere, weil man nämlich es nicht mehr versucht, nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Art von multilateralen Staatensystem zu finden, wo alle mit einverstanden sind, eine League of Nations, ein Völkerbund, wo alle zusammensitzen und sagen, so machen wir das jetzt. Sondern das ist eigentlich eine von der USA vorgegebene Weltwirtschaftsordnung, in die Bundesrepublik, und das ist sozusagen der große, große Vorteil gewesen für Westdeutschland, von Anfang an intensiv mit eingebunden worden ist. Also dadurch, dass die USA die europäischen Streithähne, wenn man das so will, die europäischen Streithähne gezwungen hat, sich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus, beginnt die grenzüberschreitende Arbeitsteilung extrem früh in Europa. Und dadurch gibt es nicht nur ein bundesdeutsches Wirtschaftswunder, sondern es gibt letztlich ein europäisches Wirtschaftswunder. Und das ist vom Ergebnis her dann eben der Unterschied zum Ersten Weltkrieg.
Ich glaube, wir müssten noch eine Stunde reden, aber ich versuche es noch Richtung Ende ein wenig kürzer zu machen. Mit welchen Instrumenten, also so finanz- und steuerpolitisch, versucht sowohl das Auswärtige Amt als auch das Wirtschaftsministerium, die deutsche Wirtschaft darauf jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg zu trainieren, um jetzt aber richtig Exportweltmeister zu werden?
Ja, also am Anfang war es in der Tat so, dass die deutschen Unternehmen die haben Schwierigkeiten gehabt, ihre Rohstoffe zu kriegen, die haben Schwierigkeiten gehabt, das Personal zu kriegen, die Industrieanlagen waren zerstört. Die sind natürlich nicht als allererstes auf die Idee gekommen, dass das, was sie in Deutschland herstellen, so toll ist, dass man das unbedingt in die Welt verkaufen muss. Und deshalb braucht es Anreize, die in Form von Steuerbegünstigungen, von direkten Subventionen oder aber auch von Exportkrediten. Die waren sehr, sehr wichtig in dieser Zeit, in den 50er Jahren von der Regierung gewährt worden sind und die das ganze System der Exportindustrie wirklich anschieben. Als man gemerkt hat, dass das gut funktioniert, ist das meiner Ansicht nach zu so einer Art Gründungsmythos von Westdeutschland geworden, dass man eben hier mit einer starken Exportindustrie Wachstumserfolge erringen kann. Das hat hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile. Das Arbeitskräftepotenzial wächst sehr stark, sehr schnell. Produktivität ist sehr hoch in der Bundesrepublik. Dann gibt es auch einen Vorteil, dass es in ganz Europa eine unglaubliche Nachfrage nach Autos gab und glücklicherweise die deutsche Automobilindustrie relativ frühzeitig das gemerkt hat und Massenproduktion anbieten konnte. Also da gibt es auch sozusagen so ein paar glückliche Umstände. Und es gibt vielleicht auch einen wichtigen Umstand, dass die Lohnentwicklung in Deutschland nicht so schnell steigend war wie in anderen europäischen Ländern, beispielsweise in England oder in Frankreich, sodass eben das Lohnniveau immer sozusagen an der Untergrenze ist. Dadurch sind die Kosten in der Bundesrepublik niedriger und dadurch lassen sich die Exporte sehr gut vermarkten. Und dieses exportorientierte Wachstumsmuster erzeugt natürlich eine große Elite von Industrieunternehmen und Politikern, die das dann auch wieder tragen und propagieren. Deshalb ist das für die Bundesrepublik sehr zentral gewesen. Ist in der DNA quasi der Bundesrepublik verankert.
Wir hatten ja kurz vorhin angeschnitten die Verbindung der Weimarer Republik zur damals schon Sowjetunion. Welche Rolle spielt die Sowjetunion für Westdeutschland als Exportpartner dann nach dem Zweiten Weltkrieg?
Also am Anfang war das extrem schwierig, weil durch den Kalten Krieg waren ganz viele Güter waren nicht erlaubt, dass ja diese sogenannte COCOM-Liste, es war nicht erlaubt, die auszuführen. Das betrifft natürlich in allererster Linie Industrieerzeugnisse, die zu Rüstungszwecken dienen konnten. Da hängt halt sehr, sehr viel dran. Ja, auch letzten Endes kann man auch Autos zu Jeeps umbauen, relativ schnell. Deshalb ist der Handel mit Osteuropa extrem beschränkt. Und das löst sich eigentlich erst so ein bisschen in den 60er Jahren, wo die deutsche Industrie schon, also gerade die Eisen- und Stahlindustrie im Westen Nachfrageprobleme hat und deshalb sehr stark den osteuropäischen Markt entwickelt. Und da kommt es beispielsweise zu den jetzt ja immer in der Diskussion befindlichen Röhrengeschäften, also wo deutsche Stahlunternehmen an die Sowjetunion eben Pipeline-Röhren exportieren. Und diese Pipeline-Röhren werden benutzt, um am Anfang Öl-Pipelines, aber später auch Gas-Pipelines zu bauen, die dann wiederum russisches Gas nach Deutschland transportieren, was zur Bezahlung von diesem Deal gedient hat. Ja, das ist quasi ein Geschäft, was in den 60er Jahren entsteht, was zu nicht unerheblichen Teilen auf die Exportorientierung der westlichen, der Ruhrgebietsindustriewirtschaft zurückgeht. Und auch eigentlich am Ende gar nicht so richtig erfolgreich ist. Und deshalb kommt das ja auch irgendwann zum Erliegen. Und die Stahlindustrie hat ihre Krise in Deutschland, bloß sie hat sie halt später. Man sollte vielleicht noch der Ehrlichkeit halber hinzufügen, dass ja nicht die deutsche Röhrenindustrie nicht die einzige Industrie war, die Pipeline-Röhren an Russland verkauft hat. Da waren die Engländer auch nicht zimperlich und die Japaner auch nicht zimperlich. Also die haben das von mehreren Ländern bekommen. Aber gut, in Deutschland.
Gut, dass wir es erwähnt haben, sonst stehen wir Deutschen wieder ganz böse da.
Ja, also mit böse oder nicht, das sind ja keine Kategorien, aber es waren nicht die einzigen, die Geschäfte gemacht haben. Meiner Ansicht nach, das ist ja das Thema des Buches, es ist sehr deutlich auf die Exportorientierung zurückzuführen. Die hätten sonst ihre Industrie nicht wachsen lassen können, wenn sie nicht die Aussicht auf diese Exportgeschäfte gehabt hätten. Deshalb ist das ein schönes Beispiel, was sich auch im Buch sehr ausgerichtet behandelt.
Ich habe hier demnächst Frank Bösch zu Gast. Der hat ja auch dieses wunderbare Buch geschrieben, Deals mit Diktatoren. Das passt wie die Faust aufs Auge zu diesem Buch, weil es geht, also Moral, Werte, spielt überhaupt alles keine Rolle mehr. Und in deinem Buch lerne ich dann auch relativ früh, dass es eine doch eher so eine rote Linie, einen roten Faden gibt, was jetzt auch das Außenministerium angeht, was Wirtschaftsministerium und so generell die deutsche Politik angeht. Hauptsache Wirtschaftshandel. Über das Drumherum machen wir uns keine Gedanken. Handel ist gut. Handel durch oder Wandel durch Handel, ja. Das hat man ja dann auch in dieses Framing mit eingebaut. Und das ist ja dann auch nicht aufgegangen. Insofern ist das, also ergänzen sich diese beiden Bücher wirklich grandios.
Genau, und ich habe mit Frank schon gelegentlich darüber geredet, dass es echt ziemlich blöd war, dass wir beide voneinander nicht wussten, dass wir Bücher schreiben, die diese Thematik haben. Sonst hätte man sich vielleicht sogar ein bisschen mehr auch unterstützen können. Wir haben uns auch komischerweise im Archiv nie getroffen. Aber das ergänzt sich schon ganz gut.
Ja.
Wobei ich mich mit diesen moralischen Kategorien ja gar nicht beschäftigt habe.
Nee.
Also man muss schon sagen, es gibt auch deutsche Industrieunternehmen, die in den 60er, 70er Jahren sagen, ich würde niemals mit der Sowjetunion handeln. Das ist mir alles auch viel zu unsicher, will ich nicht. Ja, wir orientieren uns nach dem Westen. Wir wollen gern, also die gibt es ja auch. Die spielen jetzt bei Frank in dem Buch natürlich nicht so eine große Rolle. Bei mir auch nicht. Aber es gibt Leute im Bundesverband der deutschen Industrie, die sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, das sind kalte Krieger, ja. Wir wollen nicht mit den Russen handeln. Ja,
Die
da gibt es auch alte,
Kommunisten.
genau, da gibt es auch alte Feindbilder und so, ja. Aber interessant ist, und deshalb würde ich würde das auch jetzt gar nicht so negativ sehen. Aus der Zeit ist das durchaus eine realistische Option, dass man eben sagt, nach einer Zeit des wirklich kalten Krieges, wo man nicht mehr miteinander redet, versuchen wir mal über die Handelsgeschäfte, weil dieses Rinnsal von Kontakten, das gab es immer, versuchen wir über die Handelsgeschäfte den Kontakt zu haben, die Kommunikation zu haben, damit man eben sich verständigt, das ist, also das kann man schon bei Kant lesen am Ende des 18. Jahrhunderts, dass die Idee, dass man über den Handel Kriege vermeidet, die ist alt, ja, und das hat man in der Situation, also Willy Brandt, ne, am Ende der 60er, am Anfang der 70er Jahre, hat man daran geglaubt und dann entsprechend gehandelt, also im doppelten Sinne gehandelt. Und das, vielleicht hat das auch funktioniert. Das weiß man heute nicht mehr so. Heute findet man das absurd, dass man das überhaupt versucht hat.
Also
Aber ich glaube, in
ich
der
finde die
Zeit war
Idee
es
an
okay.
sich, also an sich finde ich die Idee ja immer noch durchaus nachvollziehbar und gut. Also Kontakt zu haben und Handel zu treiben ist immer besser, als den Kontakt komplett abzubrechen. Insofern bin ich weiterhin ein Anhänger der These. Es ist vielleicht nur im Nachhinein etwas naiv zu sagen, also unsere Werte werden sich schon durchsetzen, weil wir die besseren Werte haben. Und ich kann auch diese kalte Logik von Außenhandelspolitik und Exportweltmeister durchaus nachvollziehen. Was ich dann nicht mehr verknusern kann, ist, dass wenn wir AußenministerInnen haben, die erzählen, also wir machen hier feministische Außenpolitik oder wir machen wertegeleitete Außenpolitik und ich weiß ganz genau, hinter den Kulissen spielt das alles keine Rolle. Ja.
Da wäre ich mir nicht so sicher, ob es jetzt immer noch keine Rolle spielt. Ne, das,
Das
also
spielt keine Rolle.
da bin ich froh, dass ich Historiker bin, dass ich mich mit der Frage nicht auseinandersetzen muss. Sagen wir so, das, was ich beurteilen kann, und ich habe die Akten gelesen bis 1990, ne, danach, da sind die ja unter Verschluss, dann darf man die nicht lesen. Es immer gibt so eine Sperrfrist von 30 Jahren. Da ist es so, die sind hin und her gerissen. Es gibt einige, die sagen, nee, das können wir doch nicht machen. Und es gibt andere, die sagen, das müssen wir auf jeden Fall machen. Dann gibt es mal einen Minister, der ist ein bisschen offener für ökonomische Argumente. Dann gibt es mal wieder einen Minister, der ist ein reiner Politiker. Das geht so immer hin und her. Aber im Ergebnis, das ist ja das, was ich glaube ich schon glaube sagen zu können, ist die deutsche Exportfachrechnung eben immer größer geworden. Ja, also deshalb sage ich ja, es ist ein sich selbst verstärkendes System der Exportweltmeisterschaft, ohne dass ich den individuellen Akteuren in irgendeiner Form unterstellen würde, ihr kommuniziert jetzt doppelbödig oder sowas. Ja, also ich würde das nicht so zuordnen.
Das mache ja ich. Das machst ja nicht du.
Okay, ja.
Ich bin ja hier die zynische Podcasterin.
Ja.
Was wir auch bedenken sollten, ist, vor allem nach 1945 reden wir ja nur über den Exportweltmeister Westdeutschland. Ja, 1989 gab es erst die Wiedervereinigung. Wie entwickelt sich die deutsche Exportnation nach der Wiedervereinigung in deinen Augen?
Ja, also da muss ich wirklich sagen, dass in meinen Augen ist das so. Das ist ja die Phase seit 1990, die ich eben nicht auf der Grundlage von Archivrecherchen festgestellt habe. Ich bin auch kein Experte für DDR-Wirtschaftsgeschichte und deshalb würde ich schon sagen, da argumentiere ich halt als Zeitungsleser und nicht mehr als Wissenschaftler. Ich glaube, der Unterschied ist da relativ wichtig. Aber es ist in der Tat so, was man herausfinden kann, ist, dass die internationale Verflechtung der westdeutschen Wirtschaft letztlich prägt, wie die ostdeutsche Wirtschaft sich nach 1945 entwickelt. Und da geht es eben darum, dass man auf dieser mit dieser Methode der internationalen Arbeitsteilung, wo man internationale Wertschöpfungsketten aufbaut, da waren die westdeutschen Unternehmen gerade im Begriff, das zu perfektionieren. Ja, die waren gerade im Begriff, 1990 oder 1986, wenn wir jetzt bei dem Endspiel bleiben, die waren gerade im Begriff, in Spanien Produktionsanlagen zu kaufen, Volkswagen beispielsweise, oder mit italienischen Autounternehmen zu kooperieren. Die waren gerade im Begriff, Chemieunternehmen in den USA zu kaufen. Also diese Produktionsverlagerung, von der heute die Rede ist, das entsteht in dieser Zeit. Und dann kommt die Wiedervereinigung und die westdeutschen Konzerne machen einfach das, was sie jetzt im Westen schon machen wollten, im Osten, und benutzen dafür die Industrieinfrastruktur auch der DDR und auch die Kontakte der DDR-Unternehmen, um ihre Wertschöpfungsketten weiter nach Osten und nach Südosteuropa zu schieben. Von daher würde ich schon sagen, ohne das aber eben wirklich im Archiv auch nachgeprüft zu haben, die ostdeutsche Wirtschaft wird ideal eingepasst in dieses Wachstumsmodell der westdeutschen Wirtschaft. Und ich glaube, dass das am Ende auch erfolgreich gewesen ist, ne? Also das ist zwar, natürlich kann man jetzt darüber sprechen, dass ein Unternehmen ist Konkurs gegangen, weil ein Westdeutscher das eben aufgekauft hat und gar nicht vorhatte, das zu sanieren. Man kann das auf der einzelnen Ebene auch ganz anders sehen. Aber letzten Endes ist das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, ist die Struktur, die planwirtschaftliche Struktur der ostdeutschen Wirtschaft in das westdeutsche Wachstumsmodell eingepasst worden. Und das sichert meiner Ansicht nach sehr stark die extremen Exporterfolge, die wir haben nach den 2000er Jahren.
Ich hätte hier noch zwei, drei Fragen zum Schluss. Unsere Exportobsession, ist sie gut oder schlecht? also jetzt nicht moralisch gut oder schlecht, ja. Also allgemein gut oder schlecht. Vielleicht auch für die Wirtschaft in Deutschland.
Genau. Mit oder immer wenn Wissenschaftler nicht weiter wissen, sagen sie ja immer, es kommt halt drauf an.
Ja.
und das ist auch in diesem Fall so. Und vielleicht ist da auch tatsächlich was dran. Also die Exportobsession ist natürlich dann extrem gut, wenn man einen freien, risikolosen Weltmarkt hat. Für die starke Exportwirtschaft brauchen wir starke Abnehmerländer. Wenn in China eine Wirtschaftskrise ist, dann reißt das die deutsche Wirtschaft sehr stark mit. Ein Land, das nicht exportiert, hat da nicht so große Probleme mit. Und deshalb kann man das nicht so ohne weiteres beantworten. Also im Moment ist es so, dass die Export-Obsession natürlich unter den momentanen Verhältnissen, ja, mit einem Krieg in der Ukraine, mit einem Konflikt in Gaza, mit den ganzen Problemen mit China, mit einem drohenden Donald Trump, der dann wiedergewählt werden möchte als Präsident, da kann man natürlich sagen, dann ist es schlecht. Und der Nachteil an der Obsession ist, dass man sie historisch nicht umkehren kann. Also das schreibe ich ja auch in dem Buch. Das ist ein
sie ist so, alternativlos.
Ich glaube schon. Das ist eine so zugkräftige Haltung in der deutschen Gesellschaft, in der deutschen Wirtschaft, dass jetzt nicht irgendwie ein Politiker sich hinstellen kann und sagen kann, wir machen das jetzt alles ganz anders. Ja, weil das würde 50, 60, 70 Jahre brauchen, um diese stark auf die internationale Wirtschaft ausgerichtete deutsche Struktur wieder zurückzubauen. Und also bis dahin, ich bin dann tot, aber andere Leute sind dann noch im Amt und werden das halt politisch nicht überleben. Deshalb ist die Exportobsession so eine ganz starke Entwicklung, die uns Handlungsmöglichkeiten in der Zukunft verbaut. Ja, und das ist vielleicht der Punkt, wo ich sagen würde, sie ist nicht gut.
Es gibt ja verschiedene Phasen, die du auch in deinem Buch beschreibst, wo Deutschland, zum Beispiel auch die Weimarer Republik oder wir jetzt heute als Deutschland, wiedervereinigtes Deutschland, als Exportnation einer Polykrise gegenüberstehen. Ja, also Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt, alles, was du schon gerade beschrieben hast. Und was ich in letzter Zeit beobachte, jetzt meine subjektive Beobachtung über Interviews von Politikern und Zeitungsberichten ist, dass sie Folgendes tun. Also wir setzen auf die Schuldenbremse und die schwarze Null, also sparen, Austerität. Weniger Sozialstaat, die Leute sollen, das kommt übrigens von Wirtschaftsminister Habeck, mehr arbeiten und weniger streiken. Und einer, Zitat, eine 40-Stunden-Woche hat noch keinem einen Zacken aus der Krone gebrochen. Und in diesem Zusammenhang am liebsten für wenig Lohn, ja, also reißt euch mal zusammen. Gibt es da eine Verbindung zur Export? Obsession Deutschlands mit dieser Art von Kommunikation? Und ist das die Art und Weise, wie man auf externe Krisen reagiert, wenn man ein Exportweltmeister sein will oder wieder werden will?
Ja, also ich weiß nicht genau, ob die Themen zusammenhängen, ne?
Naja, die These ist ja, wie wird man Exportweltmeister?
Ja, naja, klar. Und
viel Produktion, günstige Arbeits-, also. Und günstige Lohnentwicklung.
Ja, ja, genau. Und was da jetzt noch eben fehlt, ist innovative Produkte, ne? Das ist total wichtig, wenn Deutschland nicht es geschafft hätte, über 150 Jahre Produkte herzustellen und zu entwickeln, die im Ausland auf Interesse stoßen, dann geht das halt nicht mit der Exportweltmeisterschaft, wenn die Dinge, die wir bauen, keiner haben möchte. Dann können wir noch so fleißig sein und uns anstrengen, dann hilft das halt nicht. Also die Innovation ist ein total wichtiger Baustein in dieser Argumentationskette. Aber ich würde jetzt, also ich meine, als Wirtschaftsminister muss man ja in irgendeiner Form so moralische Appelle loswerden. Das gehört ja vermutlich zur Aufgabenbeschreibung hinzu. Gut, meine Wochenarbeitszeit beträgt 42 Stunden als bayerischer Staatsbeamter. Da bin ich natürlich auch neidisch, wenn jemand nur 35 Stunden arbeiten muss. Aber egal, also.
Ich schlag dich um Längen.
Ja, wieso?
Naja, ich habe meine 40 bis 50 Stunden Woche mit Leitzeit und den Podcast.
Ja, nee, das ist ja klar. Also das, also wenn man jetzt nicht von der gesetzlichen Arbeitszeit ausgeht, sondern ja, das, was die Leute tatsächlich machen, dann sollte der Herr Habeck vielleicht seine Überlegung nochmal etwas überdenken, weil es ja sehr, sehr viele Leute gibt, die deutlich mehr arbeiten. Es ist ja nicht nur er, sondern es gibt ja viele andere Leute auch. Und also ich glaube so, darüber brauchen sich in Deutschland jetzt nicht unbedingt Gedanken zu machen. Aber das Problem fängt eigentlich meiner Ansicht nach vor allen Dingen an einer anderen Stelle an. Wenn man versucht, von einer Industriestruktur, die wir im Moment haben, auszugehen, mit Verbrennungsmotorauto produzierenden Automobilkonzernen, dann sieht das natürlich im Moment alles ein bisschen düster aus. Aber das sollte man ja auch nicht tun. Man sollte ja wirklich überlegen, wie man denn die Wirtschaft umbaut. Ja? Und da gibt es eben doch relativ viele Sachen, die man machen kann. Da geht es gar nicht um Export oder Nicht-Export. Das wird letzten Endes dann der Wettbewerb entscheiden, ob die Produkte, die wir dann uns ausdenken, ob die dann auf einem Weltmarkt noch absetzbar sind. Sondern da geht es eher darum, wie man es schafft, Verwaltungsprozesse übrigens nicht nur in der staatlichen Verwaltung, sondern auch in den Unternehmen zu effektivieren, wie man es schafft, Innovationskulturen zu erzeugen, wie man es schafft, und das ist halt auch ein Argument für die 35-Stunden-Woche, wenn man die jungen Talente haben möchte, die innovativ sind, dann muss man ihnen flexible Arbeitszeiten anbieten heute. Sonst ja, kommen die einfach nicht. Dann gehen die zu einem anderen Unternehmen. Und das sind alles Aspekte, die man berücksichtigen muss. Und deshalb würde ich jetzt sozusagen nicht von der Vergangenheit ausgehen. Dass die deutsche Wirtschaft keine autarke Wirtschaft mehr werden wird, das sollte meiner Ansicht nach jedem klar sein. Und den Unternehmern ist das auch klar. Ja? Die sagen halt, also erstens gibt's letzte Woche noch einen Unternehmer getroffen, der hat mir gesagt, wir wachsen nach wie vor in China. Dann gibt's Unternehmen, die sagen, okay, aus China gehe ich jetzt raus, aber ich gehe nach Vietnam. Da sind schon Verlagerungsprozesse im Gange. Die Unternehmen reagieren schon auf die weltwirtschaftliche Krisenlage, ohne dass sie jetzt aber versuchen, alles nach Hause zu holen. Das wird nicht funktionieren.
Also ich kann nur sagen, so aus Sicht des öffentlichen Dienstes, Wir wollen ja auch junges Personal. Und diese Idee von der harten 40-Stunden-Woche, dann kommt ja immer das Argument, die jungen Leute, die wissen halt nicht, was arbeiten ist. Die können gar nicht arbeiten. Aus eigener persönlicher Erfahrung und auch entsprechend der Studien wissen wir eigentlich alle, man ist nicht 8 Stunden am Tag durchgängig produktiv. Ja. Also wenn wir weniger Wochenarbeitszeit haben bei gleicher Bezahlung, werden wir mindestens gleich, wenn nicht sogar produktiver sein, auf die weniger Stunden gerechnet. Vielleicht sollte man die Produktion oder Produktivität zur Grundlage nehmen, wäre vielleicht für einen Wirtschaftsminister so mal anzuraten. Weil auch der öffentliche Dienst ist ja in Konkurrenz mit der Wirtschaft und die, sagen wir es mal so, die Guten kommen nicht mehr zu uns. Ja,
ja, das erleben
alleine,
wir.
Alleine ein sicherer Arbeitsplatz reicht da heute nicht mehr aus.
Ja, das erleben wir an der Uni ja auch. Also unsere Verwaltung
und hat. An der Uni ist ja noch schlimmer. Also wenn ich diese ganzen Ich bin Hanna-Diskussionen sehe oder dieses Wissenschaftszeitgesetz, ist es ein Wunder, dass die Leute euch nicht wegrennen.
Naja, der als Arbeitgeber ist eine Uni schon auch attraktiv, weil er ganz viele andere sehr, sehr große Vorteile bringt. Ne? Also eine ganz große Flexibilität. Viele Leute reisen auch gerne und dann können sie das mit dem Beruflichen verbinden. Aber also unsere Verwaltung, die haben riesengroße Probleme, Personal zu finden, logischerweise. Da sind wir auch nicht davor. Aber das wird sich auch wieder ändern. Also irgendwann werden die Leute auch den zuverlässigen Arbeitgeber Universität wieder schätzen lernen. Oder öffentliche Verwaltung, wo du arbeitest.
Ich denke mal, da spricht viel Hoffnung draus.
Ja,
ich kenne die Zahlen und ich kenne die Bewerbungspotenziale, die wir aktuell haben, weil ich im Personalrat sitze bei mir. Also das ist das Prinzip Hoffnung. Die habe ich schon längst hinter mir gelassen.
Nein, die kommen zurück, die jungen Leute. Die sind ja auch sogar, die kommen ja sogar in den Schuldienst zurück. Wir haben ganz viele Leute, die Lehrer werden wollen, also ganz viele Lehramtsstudenten jetzt. Das gab es vor 10 Jahren nicht. Da war das der langweiligste Beruf, den man sich vorstellen konnte. Und jetzt sind die auf einmal alle wieder da und wollen Lehrer werden.
Jetzt sind sie auch gefragt und du wirst ja nicht schlecht bezahlt als Lehrer.
Ja.
Und auch gleich verbeamtet, also selbst in Berlin. Insofern, bevor wir hier ins Plaudern kommen, hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Was sagen andere Leute in ihrem Leben immer eine Botschaft? Also ich glaube, die Botschaft, die ich jetzt aus dem Buch, um das es ja schwerpunktmäßig gehen sollte oder auch ging, habe, ist, man soll nicht versuchen, diese Exportorientierung der deutschen Gesellschaft und der deutschen Wirtschaftspolitik über Nacht umzukrempeln und sowas ganz anderem zu machen. Das wird nicht funktionieren. Man muss halt damit leben, dass die Deutschen versuchen, gerne zu exportieren. Das ist das Einzige, was ich sozusagen als politische Botschaft hier noch loswerden kann.
Dann herzlichen Dank. Und dann hoffe ich mal, dass du, Jan Ottmar Hesse, zusammen mit Frank Bösch das nächste Buch schreibt.
Ja, das
und dann könnt ihr zusammen im Archiv.
Ja, also vielleicht, wir haben zumindest erstmal dann im Sommersemester in Bayreuth einen gemeinsamen Vortrag und das ist vielleicht auch schon mal ganz gut, ganz nützlich.
Ich danke dir recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.
Wünsche ich dir auch und allen, die zuhören.
Tschüss.
Tschüss.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute live auf der Leipziger Buchmesse zum zweiten Mal und dachte mir, ich nutze wieder die Gelegenheit, um mit verschiedenen AutorInnen zu sprechen, aber in diesem Fall tatsächlich dieses Jahr nur Autoren. Nächstes Jahr wird es hoffentlich besser. Das schmälert natürlich nicht die Tatsache, dass ich heute einen wunderbaren Gast habe, nämlich Frank Bösch. Er ist Professor für europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam und Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung. Und erstaunlich, dass wir uns nicht in Potsdam schon mal getroffen haben, weil da bin ich ja öfters mal zum Podcasten und da habe ich auch studiert. Aber dann halt hier in Leipzig das erste Mal. Hallo, Herr Professor Bösch.
Hallo an alle.
Bevor wir heute über Ihr neuestes Buch sprechen und Deals mit Diktatoren. Ich habe beim CH Beck entdeckt die Zeitenwende 1979, als die Welt von heute begann. Das Buch wurde erstmals 2019 veröffentlicht Und darin beschreiben Sie, dass 1979 ein Schicksalsjahr des 20. Jahrhunderts war. Warum denn eigentlich?
Ja, wir sind natürlich gewohnt, gerade die deutsche Geschichte von 1989 auszudenken. Und das ist auch ganz richtig. Und gerade hier in Ostdeutschland war 1989 das entscheidende Jahr der jüngeren Zeitgeschichte. Die Idee war aber jetzt, diesen Blick von Deutschland wegzurichten, um mal zu fragen, wie ist das eigentlich in anderen Teilen der Welt? Und viele gegenwärtige Herausforderungen, die wir jetzt gerade so diskutieren, die passieren nicht 1989, sondern die setzen 10 Jahre vor ein, Ende der 70er Jahre. Also wenn wir beispielsweise heute über China nachdenken und seine Exportmacht, dann kann man, und das zeige ich dann in dem Buch, kann man sehen, wie China 1979 sich liberalisiert, aussteigt und damit eben zu einer Herausforderung auch wird. Wenn man sieht, wie Iran beispielsweise bei der iranischen Revolution auch die Welt in Aufruhr versetzt, plötzlich Stereotype über den Islam aufkommen, dann hängt das mit dem Jahr 1979 zusammen. Oder um ein drittes aktuelles Beispiel zu nehmen, der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan, der ist ein ganz entscheidender Wendepunkt eben. Und es ist die große Invasion, die militärische Offensive, die in vieler Hinsicht auch heute an die Ukraine erinnert. Also zusammengefasst, ich habe hier 10 Ereignisse einmal durchgespielt und überlegt, wie die Deutschland verändern. Und das hängt auch mit 1989 und dem Zusammenhalt des Kommunismus in vieler Hinsicht oft zusammen.
Wir reden ja aktuell viel über Polikrisen. Könnte man sagen, 1979 waren ebenfalls Jahre der Polikrise. Und gibt es vielleicht Parallelen zu der sogenannten Zeitenwende, die Olaf Scholz 2022 ausrief?
Ja, also der Begriff Zeitenwende war ja damals, als ich das veröffentlicht habe, vor 5 Jahren sehr ungebräuchlich. Hat man eigentlich kaum gefunden. Ich hatte einen originellen Begriff gesucht, der beschreibt, wie unterschiedliche Zäsuren zusammenwirken. Und dieses Zusammenspiel von über einem Dutzend wirklich sehr, sehr wegweisende Herausforderung, das habe ich mit diesem Begriff der Zeitenwende zu fassen gesucht. Der hat jetzt eine ganz neue Konjunktur erfahren und viele von diesen Polikrisen, wenn Sie es so nennen wollen, auch, die hängen mit heute zusammen. Und deswegen ist der Untertitel ja auch, als die Welt von heute begann, also neue militärische Konflikte, ökonomische Herausforderungen der Globalisierung, auch die Herausforderung durch islamistische Gewalt, das sind ja alles Punkte, die ja nicht ganz weg sind. Eben oder auch Migration beispielsweise als Herausforderung, nicht als Krise bewusst getitelt. Auch das beschreibe ich hier. 1979 kamen mit den Boat People die ersten Flüchtlinge, die übers Wasser kamen und die damals mit großer Solidarität aufgenommen wurden, aber eben auch rassistische Vorurteile erhielten. Also das heißt, wir haben wirklich hier viele Beziehungen zu dem, was heute als Zeitenwende wieder neu diskutiert wird. Und ich würde sagen, meistens verändert sich nicht in einem Jahr alles, sondern es sind langfristige strukturelle Prozesse, die aber in einem bestimmten Jahr sehr, sehr deutlich sichtbar werden.
War das Buch nach der Rede von Olaf Scholz gefragt?
Ach, das Buch war insgesamt recht gefragt. Also es war länger auf der Spiegel-Bestsellerliste, hat sich hat sehr, sehr große Verbreitung, Aufmerksamkeit und auch Verkauf bekommen. Und es ist auch weiterhin noch recht gefragt. Ich wurde jetzt nach der Rede von Olaf Scholz häufiger auf den Titel angesprochen, beziehungsweise auf die Definition des Begriffes. Und als Zusammenspiel von Krisen würde ich den Begriff der Zeitenwende auch weiter gerne verwendet sehen, nicht alleine eben für die Reaktion auf den Ukraine-Krieg.
Was mich hier ganz besonders interessiert, ist das Kapitel über die erste Frau an der Spitze einer Industrienation, Margaret Thatcher, und gleichzeitig das Aufkommen der Grünen in den verschiedenen Industrienationen. Also kommen wir vielleicht erstmal zu der Idee von Margaret Thatcher, dass ökonomische Freiheit die Vorbedingung für politische Freiheit ist. Der sogenannte Neoliberalismus sozusagen hat mit der Regierungszeit von Margaret Thatcher auch in Europa eine große Erfolgsgeschichte dann geschrieben. Und er scheint nicht tot zu kriegen zu sein, selbst in Zeiten der Polikrise. Warum ist das so?
Ja, also meine Beobachtung war, dass Ende der 70er Jahre, zufällig dann auch im Jahr 1979, der Neoliberalismus seinen sehr, sehr sichtbaren Ausgangspunkt hat mit der Wahl von Thatcher, dann aber auch mit der Wahl von Reagan und in vielen auch westeuropäischen Ländern mit einer eher konservativen Wende, mit Regierungswechseln, die unterschiedlich stark ausgefallen sind. Und Insofern war es mir klar, die Wahl von Thatcher kriegt ein Kapitel. Auch das ist eine Zeitenwende. Auch das ist eine Zäsur in der britischen Geschichte. Und so bin ich ein bisschen auch auf das Thema gekommen. Ich habe britische Geschichtsbücher oft gelesen und da war immer die Unterteilung vor und nach 1979, nicht 89. Und ich glaube, dass es schon eine starke Wende ist, weil die Vermarktlichung der Gesellschaft, die sich ja nicht nur auf Unternehmens- und Strukturen bezieht, sondern bis hin in die Universitäten eben reicht, hier so schrittweise eine gewisse Dynamik bekommt. Das Besondere an dem Kapitel ist, dass Thatcher eben auch die erste Frau ist. Auch das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist. Das Buch ist damals noch zu Zeiten von Merkel geschrieben worden, wo es normal war, dass plötzlich Frauen regieren. Damals wurde das wirklich ganz, ganz beäugt. Kann eine Frau das überhaupt? Und drittens, es ist die Zeit, wo nicht nur der Neoliberalismus aufkommt, sondern auch die ökologische Bewegung. Die Grünen treten erstmalig ins Europaparlament ein, treten in die ersten Landtage ein, formieren sich als Partei. Und dieses Umweltdenken, auch der erste Weltklimakongress findet 1979 statt, das sind ja Themen, die uns auch durchaus heute noch als Herausforderungen vertraut sind. Und der Erfolg der Grünen ist ja weiterhin eben auch sichtbar. Und insofern war für mich interessant, diese auch sehr gegenläufigen Entwicklungen zusammen zu sehen. Und man sieht es auch heute bei den Verhalten von jungen Wählerinnen. Sie wählen die FDP relativ stark, sie wählen die Grünen relativ stark. Also das scheint eben auch etwas zu sein, was in der Zukunft an Bedeutung eben auch weiter eine Rolle spielt.
Ja, da wir gerade in einem ostdeutschen Bundesland sind, auch wenn natürlich Leipzig noch der Hort der Vernunft ist, was Wahlergebnisse angeht, muss ich darauf hinweisen, dass auch die AfD vor allem im Ostdeutschland bei jungen Wählern zunehmend gefragt ist. Also da gibt es mittlerweile Umfragen in Thüringen, da würden die 18- bis 24-Jährigen zu 45% die AfD wählen. Die FDP ist da überhaupt nicht mehr im Boot. Und auch die Grünen-Ergebnisse nehmen stark ab.
Ja, vielleicht muss ich dabei ergänzen. Ich meine, der Aufstieg der rechten Parteien ist ja wellenartig erfolgt. Wir haben Anfang der 50er Jahre Erfolge, dann Mitte der 60er Jahre mit der NPD. Aber trotzdem würde ich auch hier sagen, sind die späten 70er Jahre, 79, 80, eine Wasserscheide. Und zwar, was die rechtsterroristische Gewalt angeht. Im Jahr 1980 werden mindestens 17, wenn nicht 18 Leute von Rechtsextremen getötet. Es ist der erste Brandanschlag auf Flüchtlingsheime. Zwei Vietnamesen durch die Brandsätze getötet werden. Allein beim Oktoberfestattentat kommen 12 Menschen ums Leben. Das heißt, wir haben ja, und es werden auch erstmalig in der bundesdeutschen Geschichte, zwei jüdische Menschen erschossen von Rechtsextremen. Das heißt, also wir haben hier wirklich einen Wendepunkt zur Gewalt und damit eben auch eine wichtige Vorgeschichte des NSU.
Der Rechtsterrorismus begleitet uns ja bis heute. Also Hanau ist ja auch noch nicht so lange her. Kommen wir nochmal zurück zu Thatcher. Der Neoliberalismus ist ja dann auch geprägt durch Austerität. Thatcher selber meinte, Sozialisten gefährden die Demokratie und ihr hoher Hunger auf Ausgaben. Mittlerweile sind Jahrzehnte der Austerität vorbei. In Großbritannien ist es mittlerweile so schlimm, dass 2023 100 Schulen geschlossen werden mussten, weil dort billiger Beton zum Bau verwendet wurde, sodass der Beton praktisch zerbröselt ist. Gefährdet nicht Austerität vielmehr in der Zeit der Polykrise Demokratie als Sozialismus?
Ja, es gab damals wirklich ein eher naives Vertrauen auf den Markt. Und bestimmte Sparmaßnahmen, gerade im Schulbereich, haben tatsächlich auch große Proteste ausgelöst. Die Streichung der kostenlosen Schulmilch, das war immer das Paradebeispiel damals. Und diese Vorstellung, also dass der Staat abgebaut werden muss, dass der Markt alles regeln wird, das ist ja etwas, was bei Thatcher eben auch eher scheitert, also was eher auch schon damals zu Krisen führt. Dass Thatcher und überhaupt eben auch die Finanzpolitik, die als neoliberal bezeichnet wird, eben einen gewissen Erfolg hat, liegt hauptsächlich daran, dass die Ölpreise Mitte der 80er Jahre fallen und damit eben auch tatsächlich die Inflation weiter zurückgeht. Also insofern sind die Erfolge eher begrenzt eben auch des Rückzug des Staates und die Probleme auch beim National Health Service in Großbritannien sind ja sehr, sehr deutlich eben. Aber also insofern gibt es natürlich weiterhin marktliberale Strukturen, aber gewisse Scheitern ist, glaube ich, unübersehbar.
Noch eine Frage, die eigentlich zwei Fragen sind, bevor wir uns den Deals mit Diktatoren zuwenden. Welche Fehler wurden 1979 gemacht, die sich möglicherweise inzwischen wiederholen beziehungsweise bis jetzt Auswirkungen haben?
Ich fand, dass in diesen Krisen oft Lösungsansätze stecken, die aber schwer durchkommen. Und Lösungsansätze etwa im ökologischen Bereich. Wir haben so ein Zusammenspiel 1979 von der zweiten Ölkrise, die viel drastischere Wirkungen, so meine ich, hat als die Ölkrise 1973. Und gleichzeitig einen Atomkraftwerksunfall in Harrisburg, der deutlich macht, was die Gefahren der Atomkraft sind. Und wir haben dieses neue ökologische Wissen, was dann eben auch mit dem Aufkommen der Grünen an Bedeutung gewinnt. Und damals kommen viele Konzepte auf, um Energie zu sparen, um alternative Energien, erneuerbare Energien aufzubringen und ähnliches. Die Kritik an Atomkraft wird stark. Und hier wurden kaum Lösungen eigentlich gewählt. Und mit dem Sinken der Ölpreise und Gaspreise, die ich eben erwähnt habe, würde eigentlich eher auf diese Energieträger gesetzt. Atomkraftwerke wurden zumindest in Deutschland eben noch weiter ausgebaut. In den USA wurde 1979 das letzte, wurden keine neuen Atomkraftwerke mehr bewilligt. Also da wurde schon ein anderer Weg gegangen. In den USA wurde auch auf Windkraft viel stärker gesetzt. Jimmy Carter, der eine Solaranlage symbolisch auf das Weiße Haus setzt. In Kalifornien große Windkraftanlagen, die man damals schon in den 80er Jahren bestaunen konnte. Oder nehmen wir ein Nachbarland wie Dänemark, die damals ganz stark schon auf Wärmedämmung setzen und auch auf Windkraft. Also da, das ist für mich so einer von vielen Bereichen, wo man damals hätte Reformen machen können. Ich nenne noch ein zweites Beispiel, nämlich der Umgang mit Flüchtlingen. Das Aufkommen von der rassistischen Gewalt 1980 führt nicht dazu, dass hier gegen Rechtsterrorismus vorgegangen wird. Ganz im Gegenteil, er wurde runtergespielt. Und hier zeigt sich etwas, was wir bis zu den NSU-Morden eben dann auch weitersehen können, dass der Staat Rechtsterroristen kaum verfolgt, dass zum Teil milde Urteile kommen, dass Netzwerke wirklich auch trotz einem Wissen in der Zeit übersehen wurden und dass 1980 dann auch erstmalig eben ein Wahlkampf geführt wird, der rassistisch ist, der sich gegen Flüchtlinge richtet, gegen die Vorstellung, dass Deutschland überfremdet wird, von Franz Josef Strauß und hier eigentlich eher ausländerfeindlich, so wie es damals auch heißt, eben agiert wurde. Auch das zählt zu den vielen Fehlern, die aus diesen Krisen erwachsen sind.
Ich lese mal aus dem Ende Ihres Buches vor. Die Bundesrepublik spielte in vielen Umbrüchen eine besondere Rolle, da sie exportstark war und meist einer der wichtigsten Handelspartner. Besaß sie besonders gute Verbindungen in viele Regionen, weil sie keine klassische Kolonialmacht war, verfügte sie meist über ein relativ hohes Ansehen. Deutsche konnten so oft entscheidenden Einfluss auf den Verlauf von Ereignissen nehmen, sei es bei der Befreiung der Geiseln im Iran oder bei der Unterstützung von Sandinisten und der Opposition in Nicaragua. Auch bei großen Krisen pflegten die Deutschen pragmatisch bestehende Kontakte und bauten neue aus. Ist das der Anfang von Ihrem neuen Buch Deals mit Diktatoren, eine andere Geschichte der Bundesrepublik, ebenfalls bei CH Beck erschienen und dort im Hardcover-Format für 32 Euro zu erstehen?
In der Tat. Finde ich ganz toll, wie Sie das die Brücke gewählt haben. Ja, in der Tat. Also ich hatte ja erwähnt, dass ich in dem Buch auch den Umgang mit Staaten wie Iran oder China, also mit Diktaturen, auch behandelt hatte. Und währenddessen habe ich mich die ganze Zeit immer gefragt, wann werden eigentlich hier mal Menschenrechte angesprochen? Wie kommt es eigentlich, dass ausgerechnet die Bundesrepublik so intensiv mit diesen Diktaturen agiert und nicht beispielsweise den Druck, der auf Sanktionen der USA folgt? Also, dass sie sich gegen den wichtigsten Verbündeten stellen, um ihre engen Verbindungen zu Diktaturen zu halten. Und die Frage hat mich tatsächlich so neugierig gemacht, dass ich vor 5 Jahren dann angefangen habe, da mal genauer nachzugucken und das für den Umgang mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Autokratien zu verfolgen. Also bin vor 5 Jahren dann nach Abschluss des Buches in Archive gegangen, sehr lange vom Auswärtigen Amt, den Akten des Kanzleramtes, des Wirtschaftsministeriums, Entwicklungshilfe, natürlich Militärhilfe, haben mir angeguckt, wie mit Flüchtlingen umgegangen wurde, auch das gehört dazu. Oder auch eben Akten von Amnesty angeguckt, von NGOs, von Solidaritätsgruppen, die sich etwa zu Chile bilden, um ja dieser Frage eigentlich mal vertieft nachzuspüren. Und da ist dann dieses Buch draus geworden.
Ich finde es ja ganz grandios, dass sich jemand mal mit diesem Thema beschäftigt, weil mich das natürlich besonders interessiert. Die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen ganz genau, weil ich mich auch viel mit dem Bergkarabach-Konflikt in den letzten Jahren beschäftigt habe und die Europäische Union sehr enge Verbindungen auch zu dem Diktator aus Baku, Herrn Aliyev, pflegt. Und da ganz berühmt ist zum Beispiel das Foto mit Frau von der Leyen und Aliyev selber. Aber auch unser deutscher Bundeskanzler hat ja mehrfach Herrn Aliyev und Aserbaidschan als zuverlässige Verbündete bezeichnet. Es geht ja hier darum, auch wieder mehr Gas und vielleicht Öl aus Aserbaidschan zu bekommen, um weniger aus Russland zu bekommen. Wie realistisch das ist, das habe ich in anderen Podcast-Folgen dann auch analysiert, weil vieles von diesem Gas und Öl kommt eigentlich aus Russland, wird nur dann über Aserbaidschan geleitet. Aber meine erste Frage für Sie ist, was hat Sie denn bei der Recherche zu diesem Buch am meisten überrascht und warum?
Ja, vielleicht gehen wir nachher noch genauer so in einzelne Kapitel rein, aber um erstmal ganz pauschal und allgemein zu antworten, zwei Sachen. Das eine, ich habe es eben angedeutet, wenn man in die Akten schaut, dann denkt man ja vielleicht in der heimlichen, stillen Diplomatie, da wird doch dies und das angesprochen. Aber es ist überraschend, mit welchen Freundlichkeiten eben dort eben auch solchen Staatsmännern immer wieder begegnet wird. Wie der Austausch ist, selbst mit doch wirklich großen Diktatoren. Es gibt eben wirklich die höfliche Sprache der Diplomatie, aber die Deutschen sind im Vergleich zu anderen Staaten, naja, vielleicht so ähnlich wie Frankreich, könnte man sagen, aber sind da doch wirklich sehr pragmatisch. Das andere, was mich überrascht hat, auch wieder ganz generell gesprochen, ist, dass dann doch die Öffentlichkeit Einfluss nehmen konnte auf die Außenpolitik. Dass Proteste, die auf den Straßen aufkommen, für die Medien aufgegriffen werden, dass die das Handeln der Außenpolitik in verschiedenen Fällen durchaus, ja, in irgendeiner Form eben auch verändern können.
Der Zweite Weltkrieg endet 1945. Die Bundesrepublik, also Westdeutschland, wird 1949 gegründet. Aber demokratische Staatsoberhäupter vermeiden am Anfang doch die demokratische Bundesrepublik. Ich lese mal kurz vor. Die ersten Staatsoberhäupter, die die Bundesrepublik besuchten, stammten nicht aus den westlichen Demokratien. Der erste US-Präsident reiste 1959 noch gegen das Votum seiner Berater für einen knappen Tag nach Bonn. Und der französische Präsident Charles de Gaulle erst 3 Jahre später. Das niederländische Königspaar betrat sogar erst 1971 deutschen Boden. Die Staatsoberhäupter von Norwegen und Schweden in den Jahren danach. Offensichtlich hatten Krieg und NS-Diktatur und Besatzung zu tiefe Wunden hinterlassen, um Deutschland in den 1950er Jahren zu besuchen. Also, wie schafft Deutschland die Rückkehr auf die diplomatische Weltbühne? Und mit wem?
Ja, das war auch eine der überraschenden Sachen, wenn wir jetzt ein bisschen mehr ins Buch reingehen, die mich gleich am Anfang irgendwie wirklich erstaunt haben. Die Staatsgäste, die kommen und die wirklich mit einem ganz, ganz großen Bahnhof im wahrsten Sinne des Wortes empfangen wurden, weil damals Staatsgäste noch mit einem Sonderzug vorfuhren in Bonn, wo das ganze Kabinett wartet, alle Minister warten dort, da wartet der Präsident des Bundesrates, die Fraktionsführer, wirklich alle, die Rang und Namen haben, alle Wirtschaftsführer kommen, weil aus Äthiopien ein Autokrat einreist, Haile Selassie. Und ähnlich dann eben auch beim Schah von Persien, wie es damals heißt, der 1955 eben aus Iran eben der Herrscher ankommt, auch ein Autokrat. Und hier wiederum eine riesige Reise, eine Woche lang Empfänge von Hamburg bis München. Leute, die zu Zehntausenden an den Straßen stehen und Kinder, die Fähnchen winken, weil die Bundesrepublik internationale Anerkennung suchte und eben bisher wenig Leute kamen. Und es ist bezeichnend, dass diese Länder, die damals schon teilweise als wichtig gesehen wurden, zu denen es etwas ältere Beziehungen gab, eben an die angeknüpft wurde, dass diese Länder im Grunde genommen Türöffner sind. Aber selbst, und das zeigen die Akten, selbst der Schah aus Iran wollte erst nicht nach Deutschland. Da wurde einiges gebettelt, damit er kam.
Wahrscheinlich hat es auch geholfen, dass der Schah in Deutschland gute Presse bekam. Ich lese mal vor. In den vorbereiteten Unterlagen des Auswärtigen Amtes klang intern vor dem Staatsbesuch des Schahs an, dass es im Iran keine Demokratie im westlichen Sinne gebe und Parteien nicht zugelassen seien. Öffentlich dominierte nicht nur in der Politik ein anderes werbendes Bild. Ein moderner Kaiser titelte etwa die FAZ zum Staatsbesuch 1955. In Europa erzogen, regiert liberal und verfassungsmäßig. Ein moderner Monarch mit sozialen Neigungen, der seine Landgüter unter den Bauern aufteilt. Dass er ein Schweizer Internat besucht hatte und seine Frau mit deutschen Wurzeln wählte, ließ ihn als westlich geprägten Reformer erscheinen. Auch die viel gelesenen Illustrierten malten das Bild eines liberalen westlichen Monarchen, der gegen orientalische Korruption und Intrigen, gegen Müßiggang, Rückständigkeit und eine träge Bürokratie kämpfte. Also etwas, was in Deutschland total in ist, selbst heutzutage noch. So schrieb eine Illustrierte 1956, der Schah wie Soraya sind abendländisch erzogen worden. Von Kindesbeinen an hat man sie die Spielregeln der Demokratie gelehrt. Was Wunder, dass sie beide nach demokratischen Spielregeln auch ihrem Vaterland die Vorzüge westlicher Technik, Wissenschaft und Wirtschaftsform zugänglich machen wollen. Also welche Rolle spielte zum Beispiel für die Adenauer-Regierung auch eine so positive Presse für Diktatoren, denn das war der Schah.
Ja, der Schah und seine Frau Soraya sind Medienstars der Zeit. Und gerade seine Frau, gerade weil sie eben aus Deutschland kam, ist in allen Industriierten, gilt als Schönheitsgöttin. Und in gewisser Weise ist es ein Ersatzkaiserpaar. Deutschland hatte keine Monarchie mehr und jetzt blickte man eben auf den Herrscher von Iran. Wir haben hier eine sehr positive Presse, weil sie als EuropäerInnen gelesen werden. Und tatsächlich pflegte der Schah ein modernes Jet-Set-Leben mit Skiurlaub in Davos und Ähnliches. Dass sein Reichtum darauf beruhte, dass er sein Land ausbeutete, dass es Korruption gab im sehr großen Ausmaß, das wurde hier nicht thematisiert. Und wo es Kritik gab, da griff die Bundesregierung ein. Und das ist ein anderer interessanter Befund, der sich hier zeigt. Nicht weniger die Bundesrepublik beeinflusst eigentlich die Diktaturen, sondern die Diktaturen nehmen auch Einfluss auf die Bundesrepublik. Zum Beispiel hier, wenn eine kritische Presse irgendwo mal erschien, dann interveniert Iran beim Bundeskanzler, beim Bundespräsidenten, beim Justizminister und die wiederum geben dann Druck auf die Journalistin weiter, auf die Zeitungen und die korrigieren Artikel, es werden Theaterstücke abgesetzt, es wandern sogar Journalisten ins Gefängnis und müssen sehr, sehr hohe Geldstrafen zahlen, weil sie leicht den Schah kritisiert haben.
Wie ging Deutschland denn mit Verfolgten des Regimes um oder generell von Diktatoren Verfolgten, die in Deutschland sich aufhielten?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn aus diesen Ländern und gerade aus Iran sind sehr, sehr viele junge Menschen in Deutschland. Die größte studierende Gruppe damals außerhalb von Europa und den USA in Deutschland sind IranerInnen und Iraner. Und viele von denen protestieren in den 60er Jahren gegen die Herrscher in ihrer Heimat. Und diese Kritik an diesem Regime wird als Einmischung in die Außenpolitik gesehen und das führt in verschiedenen einzelnen Fällen dazu, dass diese Menschen abgeschoben werden sein sollen werden. Also nicht als politische Verfolgte angesehen werden, sondern als welche, die die Arbeit der Außenpolitiker behindern. Und es gibt 1965 ein neues Ausländergesetz, das diese Abschiebung eben auch sogar explizit vorsieht, wenn die diplomatischen Beziehungen dadurch gestört werden.
Sind jemals irgendwelche Grundsätze oder Doktrinen, das kennen wir ja zum Beispiel auch aus den USA, mit dem Umgang mit Diktaturen erlassen worden, zum Beispiel vom, oder intern aufgestellt worden, zum Beispiel vom Auswärtigen Amt oder vom Kanzleramt, die dann tatsächlich als Leitfaden für die Außenpolitik galten?
Nein, also es gibt keinen Leitfaden zum Umgang mit Diktaturen. Es kommen Ende der 70er Jahre dann gewisse Grundregeln auf, wie man etwa mit Anfragen zu Menschenrechtsverletzungen umgeht, etwa zu den Anfragen von Amnesty International, die dann stark zunehmen, oder auch generell zu Menschenrechtsfragen. Aber es gibt nicht so etwas wie ein generelles Konzept, sondern erst einmal versucht Deutschland gerade gegenüber Diktaturen mit Rohstoffen, die für den strategisch, wirtschaftlich, politisch interessant sind, den Kontakt zu halten und dann, je nachdem wie die öffentliche Kritik ist, die internationale Kritik ist, die ist auch sehr wichtig, wird im individuellen Fall dann die Kooperation zurückgefahren.
Ich greife mal jetzt ein bisschen vor in die Gegenwart. Glauben Sie, dass solche Entwicklungen wie zum Beispiel die Verkündung einer wertegeleiteten Außenpolitik, einer feministischen Außenpolitik oder die Aufstellung einer nationalen Sicherheitskonzeption, wie wir sie in der aktuellen Ampelregierung haben, positive Entwicklungen sind und dass sich
in der Außenpolitik tatsächlich realistisch dran gehalten wird?
Ja, ich finde, das ist eine sehr positive Entwicklung. Ich glaube nicht, dass man da fatalistisch sagen muss, naja, Deutschland hat immer mit Diktaturen zusammengearbeitet. Und das zeige ich ja gerade in dem Buch, wie so etwas wie eine wertegeleitete Außenpolitik aufkommt, die bei einigen Ländern stärker wirkt, bei anderen nicht eben. Das ist sehr selektiv und hängt auch vom öffentlichen Druck ab. Es hängt natürlich davon ab, wer gerade regiert. Je nach Personen des Außenministeriums, je nach Ministerin, Minister oder je nach Kanzler, Kanzlerin. Ich glaube, dass aber trotzdem eben auch Kompromisse auch nötig sind, gemacht werden müssen und dass es sehr, sehr schwierig ist, da einen generellen Weg zu finden. Also das muss tatsächlich in der jeweiligen Konstellation jeweils ausgelotet werden und da gilt mitunter der Grundsatz eben, also mit den besonders schlimmen Diktatoren nicht zusammenzuarbeiten, mit denen, die so mittel bis weniger schlimm sind, ja, zumindest verhalten. Ich glaube, da kann es nur Lösungen geben, je nachdem, also wie groß die Abhängigkeiten sind. Und ich würde sagen, Abhängigkeiten reduzieren.
Wir haben ja aktuell weiterhin Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. Das wurde ja dann auch von Annalena Baerbock zu meiner Enttäuschung damit kommentiert. Naja, lieber die Waffen liefern, aber dann garantieren, dass Luisa, in dem Fall Paus, die Familienministerin, Geld für die Kinder hat. Ist das wertegeleitet, eine außenpolitisch doch moralisch fragwürdige Entscheidung mit innenpolitischen Sachzwängen zu verbinden?
Also Fragen von Sanktionen oder Kooperationen sind immer innenpolitische Fragen eben auch. Viele Sanktionen bringen gar nicht so viel. Also es gibt Auszählungen, dass vielleicht ein Drittel kurz- und mittelfristig was bringen, aber sie sind natürlich ein Signal nach innen, um zu zeigen, wie man sich gegenüber Autokraten positioniert und damit eben auch zur eigenen Demokratie. Und ähnliches ist mit der Kooperation. Und das ist, Saudi-Arabien ist immer eines der schwierigsten Beispiele. Saudi-Arabien eben als ein Land, das recht zuverlässig Öl liefert, das als gemäßigte Mittelmacht gilt in Konflikten, vermittelnd eben gerade jetzt eben auch im Konflikt mit Iran eben, das als größere Gefahr gesehen wird und jetzt natürlich gerade mit dem Krieg im Gazastreifen eben auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und das Argument, die Eurofighter jetzt zu liefern, weil Saudi-Arabien die Houthi-Raketen auf Israel vielleicht abfangen kann oder wird oder das bereits gemacht hat eben. Das ist natürlich genau so ein Abwägen. Also was soll man jetzt machen, um Israel zu schützen eben auch gegenüber Raketenangriffen, die von Iran finanziert werden? Und inwieweit geht man eben auf die Diktaturen zu, die rings um Israel gerade sind? Die Frage stellt sich übrigens ähnlich für Ägypten, das auch wieder eine lupenreine Militärdiktatur geworden ist. Und trotzdem eben wichtig ist, um eine gewisse Stabilität in dieser Region zu haben, nach den sehr, sehr vielen Kriegen eben, die es gab.
Ja, aber die Entscheidung zu den Waffenlieferungen war ja noch weit vor dem 7. Oktober und den Angriffen auf Israel.
Ja, aber die Eurofighter, sie sind jetzt damit,
so ist mein Kenntnisstand. Ich meinte, das Zitat war direkt von einer Rede, damit wir das nicht vermischen. Ja.
Also ich kann es nochmal anders formulieren, auch historisch gewendet. Also es ist ein Dauerkonflikt, was Saudi-Arabien jeweils kriegt. Und der Konflikt gegenüber Diktaturen ist meistens, entzündet er sich um Leopard 2 Panzer, also die Panzer, die alle Länder haben wollen und besonders Diktaturen haben wollen. Auch Saudi-Arabien bemüht sich. Und hier ist ganz typisch für die Bundesregierung, dass sie nicht sagt, nein, ihr kriegt sie nicht, weil ihr seid in einem Krisengebiet, ihr greift potenziell Israel damit an, ihr seid eine Diktatur, sondern dass die Entscheidung verschleppen. Ewig verschleppen, bis dann solche Länder wie Saudi-Arabien oder Iran sagen, na dann kaufen wir lieber andere Panzer woanders und so weiter eben. Also sie trauen sich nicht, auch nicht Nein zu sagen, weil das die wirtschaftlichen Beziehungen eben belasten könnte. Und die Hoffnung der deutschen Wirtschaft ist gerade gegenüber den Ölländern eben auch, dass das Geld, das die Deutschen eben in diese Länder für Öl geben, ich erinnere auch nochmal an Gaddafis Libyen, das ist auch so ein Fall, dass sie das wieder durch den Verkauf deutscher Produkte eben auch zurückkriegen. Und der Waffenverkauf ist eben so ein Testfall und das ändert sich in den 70er Jahren, dann nicht mehr die Waffen verkauft, die besonders sichtbar und besonders gut eben auch gegen Demonstrantinnen und Demonstranten im Land einsetzbar sind oder eben wie im Fall von Israel gegen enger befreundete Länder mit moralischen Verpflichtungen auch.
Sie hatten vorhin angesprochen, die Rolle von Außenministern und Kanzlern und wie sie die Außenpolitik prägen. Wir sehen ja gerade vor allem um den Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, dass vor allem der Kanzler oft in der Kritik steht, weil er medial dargestellt auf der Bremse
steht. Zum Beispiel Panzerlieferungen oder jetzt um die Taurus-Raketendiskussion. Also wer ist wichtiger in der deutschen Außenpolitik? Der Außenminister oder am Ende des Tages doch der Kanzler?
Es gibt immer Phasen, bei denen der Kanzler sehr, sehr stark die Politik geprägt hat, die Außenpolitik geprägt hat, die große. Und das ist unter Adenauer der Fall. Adenauer wird sogar, am Anfang ist er sogar selbst gleich mit Außenminister, eben weil er es niemandem anderen zutraut. Und das ist dann unter Helmut Schmidt im starken Maße der Fall. Bei Willy Brandt muss man sagen, in der Ostpolitik natürlich auch schon. Aber Helmut Schmidt selbst macht dann die große Mächtepolitik eben selbst. Während Genscher eben, ja, natürlich auch international Akzente setzt. Und bei Kohl, gerade in der späten Phase, ist das dann auch wieder ein bisschen ähnlich. Wir haben ja seit den 60er Jahren bereits einen Dualismus, was die Parteizugehörigkeit angeht, zwischen Außenminister und Kanzler. Und das ist ganz, ganz prägend und eine Herausforderung für die Politik bis heute. Also früher, CDU stellt den Kanzler, FDP stellt den Außenminister oder SPD stellt den Kanzler, FDP den Außenminister und jetzt eben mit SPD und Grünen. Und das führt zu einem Spannungsverhältnis, das sich allerdings auch produktiv ergänzt. Wir haben meistens Kanzler, gerade jetzt natürlich eben bei den Grünen-Kanzlern, also bei Fischer unter Schröder und bei Baerbock unter Scholz, die Menschenrechte deutlich stärker akzentuieren. Und damit vielleicht eben auch den stärker wirtschaftsorientierten Kurs, den insbesondere Gerd Schröder etabliert hat, aber vielleicht auch etwas stärker eben Scholz eben dann vertritt, dass diesen Kurs auch ermöglichen. Denn sie schaffen in gewisser Weise im Diskurs, zeigen sie, sie setzen sich ein für Menschenrechte, halten Reden bei der UN, auch durchaus kritische Gespräche bei Besuchen. Und das muss man Baerbock ja wirklich auch zugute halten, dass sie sich mit Oppositionsgruppen trifft, dass sie sich mit Frauen trifft in diesen Gruppen und nicht nur Gespräche mit Staatsmännern meistens führt. Aber gleichzeitig eben wird das durch das Kanzleramt mitunter konterkariert.
Welche Auswirkungen hatte es eigentlich, dass nicht nur das Kanzleramt, sondern auch das Auswärtige Amt durch teilweise ehemalige NS-Mitglieder besetzt wurde? Ich nenne mal da den Fall, dass der erste Botschafter in Israel zum Beispiel ein ehemaliger Wehrmachtssoldat war, der zwar seinen Arm an der Ostfront ließ, aber nicht seinen Antisemitismus. Hat das Folgen für die deutsche Außenpolitik in den ersten Jahren?
Ja, das hat durchaus große Folgen. Ich will nochmal noch kurz das Israel-Beispiel aufgreifen. Das Interessante ist ja, dass dort sehr, sehr gründlich gesucht wurde nach jemandem, der nicht belastet, als nicht belastet galt. Und dann wurde sich entschieden für jemanden, der nur nicht in der NSDAP war, sondern nur in der Wehrmacht. Das heißt, 1966 bestand gar nicht die Vorstellung, dass die Wehrmacht und der Kampf in der Wehrmacht, dass das auch eine Belastung sein könnte. Und das war natürlich schon quite telling. Aber noch deutlicher sind eigentlich die Fälle von den Besetzungen von Botschaften oder Fachreferaten im Auswärtigen Amt. Wir wissen, dass die Belastungen auch im Auswärtigen Amt durch eine Studie eben, dass die Kontinuität dort relativ groß war. Der Anteil der NSDAP-Mitglieder ist beim Auswärtigen Amt gar nicht so groß, der ist beim Innenministerium und anderen Ministerien deutlich höher sogar noch. Aber immerhin 40%, über 40% sind dort in der NSDAP gewesen. Auch viele, viele, viele im Innenministerium sind 60%. Ja, ich habe zumindest eine Studie dazu gemacht.
Deswegen 40% sind ja fast gar nicht.
Ja, genau. Also das ist Ende der 50er Jahre sind im Auswärtigen Amt mehr Leute in der NSDAP als in den 30er Jahren. Also das ist also mehr Ex-NSDAP-Mitglieder. Das ist eine komische Konstellation. Aber was ich jetzt eigentlich sagen will, die unbelastet sind, die werden in die Demokratien geschickt. Wer in Washington oder London Botschafter wird, ist vergleichsweise unbelastet. Während die ehemaligen NSDAP-Mitglieder, die sind gerade in den Diktaturen. Die sind eben häufiger in Indonesien, in Franco-Spanien, in Chile zu finden. Und das hat durchaus Auswirkungen, weil diese relativ verständnisvoll berichten aus diesen Ländern. Gerade in den Momenten, wo ein Militärputsch von rechts passiert, wie etwa in Griechenland 1967, da berichtet der Botschafter Oskar Schlitter, dass dadurch eine drohende kommunistische Gefahr, ein drohender kommunistischer Umsturz verhindert wurde, obwohl es keinen Beleg dafür gibt. Und ähnlich verständnisvoll etwa auch in Argentinien oder Chile die Berichte der Botschafter. Und das hängt sicherlich auch mit autoritären Prägungen vor 45, aber auch vor 33 zusammen. Denn diese autoritären Prägungen, diese Suche nach einem Schutz des Staates, nach Ordnung, Ruhe, Sicherheit, das ist ja etwas, was sogar noch älter ist als der Nationalsozialismus.
Welche Auswirkungen hatte diese diktaturfreundliche Außenpolitik eigentlich auf die Beziehungen mit eher dann demokratischen Verbündeten, weil im Kapitel 2 geht es ja dann auch unter anderem um die Beziehungen zu Franco-Spanien und Salazars Portugal. Und dabei wird der Fall aufgegriffen, dass 1960 dann öffentlich wird, dass die Bundesrepublik daran arbeitet, eine Militärkooperation mit Spanien einzugehen. Und da kommen dann natürlich die entsprechenden historischen Bilder wieder hoch. Ja, die Kooperation dann auch mit Nazi-Deutschland. Was hat das für langfristige Folgen, solche Kooperationsversuche?
Also der Einfluss der westlichen Demokratien ist sehr, sehr groß, insbesondere der USA in den ersten Jahrzehnten. Die USA und auch die Weltöffentlichkeit beobachten, wie Deutschland sich verhält. Und das ist ja das Besondere. Deutschland steht als junge Demokratie unter genau dieser Beobachtung. Und bei Ländern wie Franco-Spanien, da hat das auch wirklich Auswirkungen. Also die militärische Kooperation, gerade in der Luftwaffe, die Deutschland 1960 und schon Ende der 50er Jahre anpeilt, das ist etwas, was dann die Nachbarländer wirklich beunruhigt, dass hier zwei Partner zusammenfinden, die auch vor 45 eben im Krieg kooperiert haben. Und also bei den Einsätzen der Deutschen in Spanien, sonst war Franco-Spanien ja neutral. Und das ist etwas, wo das die Notbremse gezogen wird, das wird skandalisiert. Naja, und dann wird der Truppenübungsplatz, der eigentlich in Nordspanien sein sollte, der Bundeswehr, der wird dann nach Portugal verlegt, wo es eben auch eine Diktatur geht. Aber auch hier gibt es Grenzen. Portugal führt Kolonialkriege gegen die, die Kolonien, die zu Portugal gehören. Und hier gibt es Protest, dass die Deutschen Portugal unterstützen und die afrikanischen Länder drohen sogar, Deutschland dann zu sanktionieren. Und da gibt es eine kühle Abwägung, also dass keine Waffen mehr nach Portugal geliefert werden, die in Afrika eingesetzt werden, weil sonst die Angst besteht, dass der Export nach Afrika leiden könnte.
Diese Art von Kooperation, hatten die eigentlich positive Effekte Richtung Demokratisierung der Diktaturen, mit denen man zusammengearbeitet hat? Weil da verweise ich auch wieder auf dieses Kapitel, in dem es darum geht, dass dann später auch viel mehr Tourismus nach Spanien kommt und dass das offensichtlich viel mehr Einfluss hat auf die Entwicklung hin zu dem Fall der Diktatur in Spanien, weil Spanier Kontakt mit Deutschen haben und weil die Deutschen in Spanien wesentlich mehr Rechte bekommen als Touristen, als die dortige Bevölkerung.
Also die Attraktivität der Demokratien gewinnt in den 60er Jahren wirklich, weil sie Wohlstand versprechen, weil sie Konsum versprechen, weil sie zum Vorbild werden, eben auch über die Medien vermittelt für viele Menschen in den Ländern. Und die zunehmende Migration in den 60er Jahren über die sogenannten GastarbeiterInnen, die führt dazu, dass sehr, sehr viele auch diesen Wohlstand kennenlernen und ihn auch überführen wollen. Und das führt dazu auch, dass die Regime sich öffnen. Und diese Kooperation von vielen Staaten bei Franco-Spanien, bei Griechenlands Diktatur in den 60er Jahren, die und auch bei Portugal über die Gastarbeit, die schwächt die Diktaturen, weil dort viele Menschen die Demokratie kennenlernen, auf die Straßen gehen, sich organisieren, sich Gewerkschaften anschließen und bei ihrer Rückkehr Ähnliches eben auch in ihrer Heimat machen wollen. Sie können die Medien nutzen in den Demokratien, um gegen ihre Länder zu kämpfen. Und ich glaube schon, dass das einen großen Einfluss hat.
Gibt es eigentlich Diktaturen, die in Bonn und später in Berlin komplett gemieden wurden, also wo die Kooperation von Anfang an ausgeschlossen war? Oder ist Deutschland relativ offen, bis der Druck kommt?
Naja, Deutschland ist ja damals, über das wir reden, die Bundesrepublik und die DDR. Und die Bundesrepublik boykottiert alle sozialistischen Staaten erst einmal. Es gibt ja nur nach Moskau eben 1955 gemacht diplomatische Beziehungen. Und mit Ausnahme dann von den blockfreien sozialistischen, wie zu Titos Jugoslawien, werden dann Beziehungen aufgesetzt. Aber es gibt zudem auch die sogenannte Hallstein-Doktrin, das heißt, es werden keine Beziehungen zu den Staaten gepflegt, die die DDR anerkennen. Und das ist ganz interessant. Also hier wird eine Diktatur, die DDR, hart bekämpft und sanktioniert. Und gerade dieses Ausgrenzen der Kooperation mit allem, was mit der DDR zu tun hat, das legitimiert da wiederum die Kooperation mit anderen Diktaturen, die stärker antikommunistisch ausgerichtet sind.
Ich hatte gestern zufälligerweise ein Gespräch mit Jan Ottmar Hesse, der das Buch geschrieben hat, Exportweltmeister, erschienen im Surkamp Verlag. Welchen Anteil hatte eigentlich die Verflechtung mit Diktatoren am wirtschaftlichen Aufschwung bis hin dann zur ersten Exportweltmeisterschaft 1986? Gleich im Anschluss, wer waren die treibenden Kräfte und wie stellt sich da die Rolle von Wirtschafts- und Finanzlobby im Auswärtigen Amt dar?
Na, die Haupthandelspartner sind schon Demokratien der Bundesrepublik. Und die Absatzmärkte, die liegen eben in den europäischen Nachbarländern, liegen in den USA. Aber diese Fixierung auf den Export, die auch Jan-Hotmar Hesse in seinem Buch beschreibt, diese Obsession quasi zu exportieren, nur das könne den Wohlstand garantieren, die ermöglicht ja erst diese enge Kooperation. Denn das, was die Bundesrepublik macht, also dieser enge Austausch auch mit Diktaturen, natürlich auch genauso mit Demokratien, der ist ja exportgetrieben. Und bei den ganzen Staatsbesuchen geht es darum, eben auch immer deutsche Produkte anzupreisen, sicherlich eben auch, um Ländern zu helfen. Es wird Entwicklungshilfe, Handelshilfe, Finanzhilfe, technische Hilfe gegeben. Aber die ist oft flankierend zu deutschen Exportgütern. Und das, was an technischer Hilfe gegeben wird, flankiert eben genau diese deutschen Warenausfuhren.
Ich finde ein Foto, also eine Darstellung in diesem Band besonders interessant. Hier sieht man Bundeskanzler Kiesinger, der General Franco im Oktober 1968 besucht, und kopfbeugend. Und das hat mich an eine aktuelle Szene erinnert. Ich glaube, der Professor weiß
Habeck.
ganz genau, wovon ich rede. Das ist praktisch das Gleiche, was Habeck bei dem Emir von Katar gemacht hat. Und da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Also der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ist ja aktuell eher so eine Art Persona non grata in der deutschen Politik- und Medienlandschaft, wegen seiner engen Beziehung unter anderem auch zum Regime von Putin. Ist das tatsächlich ein Sonderfall oder doch nicht eher der Regelfall, dass Politiker auch solche eher engen Beziehungen haben, was die Außenpolitik angeht? Und ist da deutsche Gesellschaft und deutsche Medienlandschaft besonders kritisch unterwegs, was Gerhard Schröder angeht.
Na, die Öffentlichkeit ist ja schon kritisch und in dem Fall war es sehr, sehr umstritten, inwieweit Franco Spanien besucht werden soll oder nicht. Adenauer wollte schon immer dorthin reisen, hat es dann am Ende aber nicht gemacht, beziehungsweise erst kurz vor seinem Tod 1967 fährt er zur Buchvorstellung seiner Memoiren nach Franco Spanien und trifft Franco. Und 1968 kommt der erste Kanzler überhaupt erst nach Franco Spanien, was zeigt, also hier wurde eine gewisse Distanz gehalten, ist auch nur ein kurzer Besuch. Und ähnlich ist es natürlich auch heute mit Katar. Also wie Deutschland sich dort verhält, die Öffentlichkeit ist ja durchaus kritisch eben und sie ist eher unsicher, wie man dort damit umgehen kann, ebenso wie die Fußballnationalmannschaft eben. Und hier geht es eher um eine Diversifizierung eben von Kontakten und natürlich von Energielieferungen, die sich hier ausdrückt. Und dann natürlich auch ein Abwägen. Ist Katar jetzt das schlimme Regime gegenüber Iran oder anderen in der Region? Als, sagen wir, verhältnismäßig noch erträgliche Form von Diktatur, die auch sehr stark in der Kritik der Öffentlichkeit steht, gibt es dort dann eben Besucher. Aber klar, genau wie bei Saudi-Arabien eben, ist es ein verdammt schwieriges moralisches Abwägen. Ich würde nicht sagen, also dass hier die Kontinuität vor allen Dingen dominiert, sondern die Kritik, ja, es gibt vielleicht eine dumme Kontinuität der Kritik, die so seit Ende der 60er Jahre aufkommt.
Wir kommen gleich zu der Kritik auch aus der Zivilgesellschaft. Vorher noch die Frage, welche deutschen Politiker waren besonders flexibel im Umgang mit Diktaturen? Und gibt es da spezifische Auffälligkeiten bei Parteien?
Ja, also sicherlich ist Franz Josef Strauß derjenige, der von links bis rechts die Diktaturen am meisten hofiert hat, von Mao bis Pinochet alle möglichen Herrscher getroffen hat, aktiv in Länder wie Zaire fährt, um bayerische Geschäfte zu fördern, auch Waffenlieferungen zu fördern. Und schließlich sogar dort wurden noch in den 50er, 60er Jahren bei der CDU Distanz gehalten hatten, aber schließlich sogar eben auch Staatsgäste aus der DDR hofiert. Bekannt ist ja heute das Einfädeln des Milliardenkredites. Es geht ja darüber hinaus. Auch als Honecker 1987 in Bonn groß empfangen wurde, versucht Strauß den noch etwas größeren Empfang für Honecker in München zu machen. Man kann sagen, dass ab Schmidt, aber auch Kohl besonders viele Kontakte haben, weil sie nun Kontakte nach Ost und West pflegen. Kohl übernimmt ja die Ostpolitik eben von Brandt, trifft sich also auch mit Herrschern aus dem Osten, aber eben auch gleichzeitig mit antikommunistischen Regimen. Allerdings auch in der CDU setzt sich in gewisser Weise ein gewisser Menschenrechtsdiskurs durch in den 80er Jahren, zumindest in Teilen der CDU, etwa bei Norbert Blüm, der dann eben auch Verfolgte in Chile unterstützt. Aber das ist auch in der CDU, CSU umstritten, obwohl sie als wirtschaftsnahe Partei da sicherlich etwas flexibler ist, als die Grünen, die sehr, sehr früh eben eine einen menschenrechtsorientierten Diskurs aufbringen, weniger wirtschaftsorientiert dabei.
Sie beschäftigen sich natürlich auch mit den NGOs, die dann natürlich vor allem Anfang der 60er Jahre auch an Bedeutung gewinnen. Da lese ich auch mal kurz vor. 1965 erhielt Bundespräsident Heinrich Lübke Post von Amnesty International. Die Mitglieder einer Bonner Amnesty-Gruppe schrieben ihm, sie würden für die Freilassung politischer Gefangener eintreten. Sie legten ausführlich Berichte zu je einem Verhafteten in Syrien, Kuba, Rhodesien und Honduras bei und baten Lübke um mehr Informationen und Unterstützung. Im Bundespräsidialamt stieß dieser Einsatz auf politisch Verfolgte auf Unverständnis, da die Antwort in der Bundesrepublik niemand seiner politischen Überzeugung wegen strafrechtlich verfolgt wird. Die angeführten Einzelschicksale versah das Amt mit Fragezeichen und bemerkte nur knapp, dass die bezeichneten Fälle hier nicht bekannt sind, zumal es sich nicht um deutsche Staatsangehörige handelte. Für verfolgte Menschen im Ausland sah es sich anscheinend nicht als zuständig an, obgleich Lübke viele antikommunistische Diktaturen bereiste. Nur 3 Jahre später hatte sich diese Konstellation grundlegend verändert. Die Ehefrau des neuen Bundespräsidenten, Hilda Heinemann, war bereits Mitglied von Amnesty International und erwähnte dies in Interviews. Zahllose Aktivisten von Amnesty wiesen sie vor Staatsbesuchen deshalb auf konkrete Menschenrechtsverletzungen hin. Ministerien, Abgeordnete und Intellektuelle griffen nun zunehmend Amnesty-Befunde auf. Öffentlich lobte etwa die FAZ die Amnesty-Mitglieder 1969 als unparteiisch nüchterne Charaktere, die mit glänzendem Detailwissen sagten, was hinter den Kerkermauern in Griechenland, Rhodesien und Indonesien geschehe. Amnesty International natürlich aktuell, was die Berichterstattung zu vor allem Israel und dem Westjordanland angeht, doch relativ in der Kritik. Aber hier ganz interessant, dass die Frau eines Bundespräsidenten sozusagen zur Ikone für Amnesty International wird, oder?
Ja, interessant war für mich vor allen Dingen der plötzliche Wandel. Also dass 67, 68 Menschenrechte eben an Bedeutung gewinnen. Das liegt an Protesten von Migrantinnen, an der neuen Linken, an Medien, die kritisch berichten, aber eben auch an diesen neuen NGOs. Und in der Politik, das zeigt dieses Zitat, war am Anfang überhaupt kein Verständnis von universalen Menschenrechten. Also Menschenrechten, die für alle gelten, nicht nur für Deutsche. Dass die deutsche Politik führte sich für die Rechte von Deutschen zuständig. Das heißt also etwa von deutschstämmigen Menschen, die in Rumänien etwa lebten oder in der Sowjetunion, die freizukriegen. Das war das Ziel. Oder wenn ein Deutscher in irgendeinem Land, alles andere war denen eigentlich egal. Und Amnesty hat nun plötzlich diesen Ansatz, einerseits sich für Gefangene in West, Ost und Süden einzusetzen, also blockübergreifend, und dann für alle Menschen. Und dass Deutsche sich eben für alle Menschen einsetzen, die gefoltert werden oder getötet werden oder politisch verfolgt werden eben. Und das ist etwas, was ich hier als Wandel entsprechend ausmache. Und dabei konnte ich eben als Erster eben jetzt dieses Amnesty-Archiv auch auswerten, um zu zeigen, also wie Amnesty durchaus Einfluss nimmt, also wie sie beispielsweise erreichen, dass Verfolgte in Chile in Deutschland aufgenommen werden und auch hierher gebracht werden. Ja, am Anfang bei Chile eben, oder beziehungsweise am Anfang sehen die das mit Wohlwollen bei Amnesty, aber als bei Amnesty auch zunehmend eher linke Studierende, Schülerinnen eintreten, die sich vor allen Dingen eben gegen rechte Militärdiktaturen engagieren, da wird das Auswärtige Amt ein bisschen kritischer, zurückhaltender gegenüber Amnesty, gerade beim Engagement gegenüber Chile, weil sie auch Angst haben, dass Amnesty einen Druck aufbaut, dass Flüchtlinge aufgenommen werden. Am Anfang heißt es, höchstens 100 Flüchtlinge aus Chile dürfen aufgenommen werden. Durch den öffentlichen Druck wären es dann immerhin ein paar Tausend.
Apropos Beziehungsgeschichten. Wie gestaltet sich eigentlich die Beziehung zwischen Legislative und Exekutive, also Parlament zum Beispiel, und Regierung? Also Parlamente kritisieren ja dann auch zunehmend Diktaturen und die Menschenrechtslage. Und ich habe gelernt, hinter den Kulissen versucht dann aber zum Beispiel die Regierung in Form des Kanzlers und Außenministers durch Depeschen die diktatorischen Regime dann wieder einzufangen.
Ja, also es ist interessant zu sehen, wie der Bundestag eben deutlich mehr Kritik äußert. Und das liegt natürlich daran, dass Regierungen versuchen, pragmatisch mit diplomatischer Sprache, wie es auch heißt, Kompromisse zu schneidern, während die Abgeordneten eben bei der SPD zunehmend nach links rücken und auch in der Union, aber auch Menschenrechte sich breit machen. Und diese Abgeordneten der Fraktionen, die machen dann selbst eine kleine Außenpolitik. Also heißt, Bundestagsdelegationen reisen in diese Länder, gerade Länder, die auch nicht mehr mit Staatsbesuchen besucht werden. Das ist ja ein wesentlicher Wandel. So um 1970, Brandt schüttelt nicht mehr jedem Diktator die Hand. Hier gibt es einen politischen Bann, aber wirtschaftliche Kooperation. Stattdessen reisen Bundestagsdelegationen los. Und die besuchen dann eben nicht nur die Staatsoberhäupter in Chile oder Griechenland, sondern eben auch Gefangene und Oppositionsmitglieder. Und noch deutlicher wird das dann in den 80er Jahren, als die Grünen aufkommen, als eine wirklich fundamentale Oppositionspartei, die sich einfach direkt mit Verfolgten, auch in der DDR beispielsweise, trifft, die Kontakte eben aufbaut zur Oppositionsbewegung in der DDR, in der Sowjetunion oder auch in Tibet. Und das ist wirklich ein ganz, ganz neuer Stil, der hier ist, wo gerade die Grünen eben auch Einfluss nehmen und erreichen, dass zum Beispiel im Bundestag China-kritische Resolutionen durchkommen, die von rechts bis links reichen.
Apropos China. Wie gestaltet sich dann eigentlich die Kooperation mit diesem kommunistischen Bruderstaat sozusagen für die Bundesrepublik? Weil auch das habe ich in Ihrem Buch gelernt. Zuerst war ja sehr, sehr viel Kooperation. Was muss also passieren, dass tatsächlich auch auf Regierungsebene diese Kooperation ein wenig zurückgefahren wird?
Am Anfang war ja gar keine Kooperation, weil China als sozialistisches Bruderland der Sowjetunion gilt. Und dann wendet sich China von der Sowjetunion ab, hat einen großen Konflikt. Und das führt dazu, dass gerade Christdemokraten diese Kooperation mit China in den 70er Jahren fördern. Die Bundesregierung, die Sozialdemokraten kümmern sich eigentlich eher um die Ostpolitik, die Annäherung an die Staaten in Osteuropa und Ostmitteleuropa. Und diese Annäherung ist sehr, sehr eng und erfährt erst Ende der 80er Jahre den ersten Bruch mit dem sogenannten Tiananmen-Massaker, also mit der blutigen Niederschlagung von und Tötung von vielen Hunderten, vielleicht sogar über 1000 Demonstranten in Peking und der massenhaften Verhaftung. Und das führt dazu, dass tatsächlich relativ harte internationale Sanktionen gegen China ausgesprochen werden. Die Bundesrepublik beteiligt sich daran, gibt zum Beispiel keine Hermes-Bürgschaften mehr, friert die Kapitalhilfe ein für neue Projekte. Und das hält, naja, immerhin ein Jahr. Die Bundesregierung will eigentlich schon früher wieder Business as usual machen. Und danach gibt es dann wieder eine enge Kooperation. Diese Abwendung von China, dieses Ansprechen von Menschenrechten, das hält schon seit den 90er Jahren an. Also das kann ich auch zeigen, dass selbst Kohl oder damaliger Außenminister Kinkel, dass jemand wie Möllemann, dass die auch schon Menschenrechte ansprechen und auch Angela Merkel macht das. Also das ist nichts ganz Neues, was jetzt erst unter Baerbock und Scholz eben eingesetzt hat. Wendepunkte sind oft Medienereignisse. Das heißt, der Bericht über einzelne prominente Verhaftete ist offensichtlich nötig, um tatsächlich auch oder auch einzelne getötete Protestanten, Protestierende, um hier tatsächlich so eine Wende wie 1989 temporär zu ziehen.
Mal ein kurzes Zitat aus Ihrem Buch. Nach dem Ende des Kalten Krieges schien eine Blütezeit der Demokratie anzubrechen. Nicht nur in Mittel- und Osteuropa zerfielen die Diktaturen, so unterschiedliche Staaten wie die Mongolei, Angola oder Nicaragua wandten sich vom Sozialismus ab und wählten neue Regierungen. Ebenso demokratisierten sich antikommunistische Diktaturen wie Südkorea, Taiwan, Chile und Paraguay. Südafrikas rassistisches Apartheidsregime wurde schrittweise abgesetzt und das nunmehr von ihm unabhängige Namibia führte Wahlen durch. Da sich die Zahl der Diktaturen halbierte, sprach die Politikwissenschaft sogleich von einer dritten Welle der Demokratisierung nach 1945 und Mitte der 1970er Jahre. Voller Optimismus hofften viele darauf, dass sich nun weltweit Demokratien, freie Märkte und Menschenrechte durchsetzen würden. Und erstaunlicherweise auch hier super Timing. Gestern kam eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung raus. Erstmals seit Jahrzehnten hat die Demokratie das Nachsehen gegenüber Autokratien. Es gibt weltweit aktuell 70 Autokratien und nur noch 67 Demokratien. Was sagt der Historiker dazu?
Ja. Ja, genau das will ich damit andeuten. Es gab damals natürlich den großen Glauben, dass nun der Sieg der Demokratie bevorstehen würde. Und es gab auch gute Gründe dafür. Also die Zahl der Diktaturen, die sinkt ja wirklich ganz rasant. Ende der 80er Jahre schon vor übrigens 89. Es ist nicht erst der Mauerfall, der das alles auslöst. Könnte eher umgekehrt sagen. Es viele Regime purzeln eigentlich gerade im globalen Süden vor, wie Südkorea 87 oder in Chile, wo dann ab 88 schon Wahlen stattfinden. Man müsste eigentlich eher fragen, wie das eben Europa beeinflusst, nicht umgekehrt. So, aber eigentlich sieht man schon Mitte der 90er Jahre, also dass dieser Übergang wirklich sehr, sehr steinig ist, mit vielen Kriegen, mit Genoziden, wie in Ruanda, wie in dem zerfallenen Jugoslawien. Und auch in China zeigt sich, also dass sich die Herrschaft dort eher stabilisiert. Also insofern gibt diese Ernüchterung darüber, über den Kurs, die ist eigentlich schon vorher deutlich. Und sie wird erst recht dann eben in den 2010er Jahren eben deutlich, wo es, obwohl es diese diktatorische Wende gibt und viele Verfolgungen, die Kooperation mit diesen Staaten eben trotz des Menschenrechtsdiskurses zunehmen. Das hat viele Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel die zunehmende Migration. Es ist ja eigentlich paradox. Viele Leute fliehen aus Diktaturen, weil sie verfolgt werden, weil sie auch einfach, weil meistens Diktaturen korrupt sind, nicht wirtschaftlich selten, aber eigentlich erfolgreich. Und deswegen fliehen sie, aber das führt dazu, um das um Flucht einzudämmen, Demokratien mit diesen Ländern kooperieren, dass sie die politischen diplomatischen Reisen nehmen 2015 nach Afrika rasant zu. Länder, die ewig keinen Kanzler mehr besucht haben, kriegen jetzt Besuch von Angela Merkel, von Entwicklungshilfeministern, um Unterstützung zu sehen, um zu verhindern, dass und Fluchtrouten eben auch zu unterbinden. Also insofern kann man sagen, es nehmen nicht nur die Diktaturen wieder zu durch den neuen Nationalismus, der ja eben auch ein Ergebnis des Prozesses der 90er Jahre ist. Länder erfinden sich neu, werden nationalistisch und das ist dann mitunter der Weg eben auch in autokratische Regierungen, sondern wir können eben auch sagen, also dass die Kooperation trotz des Menschenrechtsrahmens, trotz Sanktionen, die auch stark zunehmen, trotz militärischer Interventionen in Autokratien, die zunehmen, dennoch zunehmen.
Ja, es gibt ja diesen berühmt-berüchtigten Deal, den Merkel mit Erdogan gemacht hat zu den Flüchtlingen. Gleichzeitig gibt es aktuell wohl hin und wieder mal so Pläne, das zu machen, was Großbritannien macht, nämlich Flüchtlinge nach Ruanda irgendwie abzuschieben. Ich weiß ganz genau, Sie haben 2001 eine Promotionsarbeit geschrieben über die CDU und Konrad Adenauer. Das ist jetzt natürlich fernab von Deals mit Diktatoren, aber wie würden Sie sagen, in dem jetzigen Wahljahr und in den nächsten Wahljahr, wie steht eigentlich die konservative Partei in Deutschland da? Ist sie noch Mitte?
Ja, wer ist die konservative Partei, könnte man ja auch jetzt recht fragen. Einige würden sagen, oder die Selbstbeschreibung der AfD ist, wir sind nur eine konservative Partei. Andere würden von links kritisieren, dass selbst die SPD eine konservative Partei ist. Also es hängt immer vom Standpunkt ab, wo was eigentlich Konservatismus heute ist. Das ist eine Zuschreibung eben für ja, eine Politik, die etwas bewahren will, wo man gar nicht genau weiß, was bewahrt werden soll eben. Wenn man die Umfrageergebnisse sich anschaut, dann haben wir natürlich eine Polarisierung, dass die Rechte und aber auch eben auf der Linken eigentlich eine Bewegung reingekommen ist. Man weiß gar nicht mehr genau, was war nochmal genau die Mitte oder sind jetzt plötzlich SPD und die Grünen die Mitte oder Teile der CDU. Ich glaube, also man kann die Situation eben auch mit der Nachkriegszeit schwer vergleichen. Es sind heute wirklich ganz, ganz andere Herausforderungen. Es ist ein großer Wohlstand in der Bundesrepublik, den wir Anfang der 50er Jahre so nicht hatten. Und das Überraschende ist eigentlich, dass der Wohlstand eben trotz des Wohlstandes das zu einer Radikalisierung führt. Während in den 50er Jahren eigentlich das Überraschende war, dass das Versprechen auf Wohlstand, auf das Versprechen auf das Wirtschaftswunder, das in den 50er Jahren noch längst nicht da ist, eigentlich eher zu einer Stabilisierung geführt hat. Und die CDU war damals in den 50er Jahren natürlich eben auch eine sehr konservative Partei, die durchaus auch eher autoritäre Elemente hatte unter Adenauer, also wirklich eine ganz, ganz andere Partei eben auch als heute. Also insofern würde ich sagen, also kann man da auch schwerlich eigentlich die Situationen vergleichen, sondern sich eher wundern, dass gerade in dieser Phase, wo in Deutschland eben nicht mehr gehungert wird, wo es eine Konsumversorgung gibt, eine Schulversorgung gibt, wo es Bildungschancen eben auch gibt, dass da die Ängste so groß sind.
Ja, das Problem hier ist wahrscheinlich, dass trotz der definitiv guten Entwicklung seit den 50er Jahren, ich kann mich noch an die Geschichten erinnern, die meine Oma mir erzählte über Hunger nah in der Nachkriegszeit, dass wir eine wachsende Ungleichheit haben, also sehr großer Reichtum und trotzdem eine Arbeiterschaft, die praktisch nur arbeitet, um Wohnung und Essen zu bezahlen, während gleichzeitig halt die Zahl der Millionäre und Milliardäre in Deutschland zunimmt und das durchaus für ein Ungerechtigkeitsgefühl in der Gesellschaft führt, wobei die CDU dann aufgreift, ja, aber die Ärmsten der Gesellschaft, die sind hier eigentlich das Problem, nicht die Millionäre und Milliardäre. Also insofern denke ich, das Problem ist die steigende Ungerechtigkeit, aber das ist nur
Ja, also ich sehe
meine
auch, dass soziale Ungleichheit ein großes Problem ist, dass man da auch eine andere Steuerpolitik bräuchte, die nicht unbedingt eben zu einer Flucht ins Ausland führen müsste oder ähnliches. Ich sehe allerdings auch, um dann doch mal auf das Thema Deals mit Diktaturen zurückzukommen, dass die noch größere soziale Ungerechtigkeit sicherlich im globalen Maßstab beruht. Denn dass bei uns eben auch Leute mit geringem Einkommen eben ihre T-Shirts, ihre iPhones und so weiter eben kaufen können oder zumindest wenn es keine iPhones sind, eben dann doch günstige Handys, die im Segment von 100 Euro sind, liegt natürlich daran, dass schlecht bezahlte Menschen gerade in Diktaturen die Rohstoffe dafür schürfen, dass sie Sachen zusammenbauen, dass sie T-Shirts produzieren und Kleidung, eben Turnschuhe bauen in Diktaturen wie beispielsweise China. Und diese Menschen leben in ganz, ganz anderen Verhältnissen.
das ist korrekt, es ist kompliziert. Haben Sie noch Buchempfehlungen, da wir ja gerade auf der Buchmesse sind, die nicht Ihre Bücher sind?
Oh, ich lese sehr viel. Ich kann jetzt mal rückwärts gehen und ich finde eigentlich fast immer jedes neue Buch, das ich lese, irgendwie toll. Also ich habe jetzt gerade jetzt, wenn man im Bereich Sachbuch ist, zuletzt gelesen von Sebastian Conrad, das Buch Nofretete. Das finde ich, das liest sich ganz, ganz toll. Das ist ein schönes Sachbuch, das ein großes Panorama darüber gibt, eben wie diese Faszination an Nofretete aufkam und gleichzeitig eben auch eine Postkolonialgeschichte ist, eben in der aktuellen Debatte um Raubkunst, was geben wir eigentlich zurück, was machen wir eigentlich mit den Dingen, die in Berlin ausgestellt werden. Ich habe jetzt, um mal Romane rückwärts zu sehen, Anne Rabe jetzt endlich gelesen, die Möglichkeit des Glücks, heißt nicht, ja. Das fand ich auch ganz toll als mal eine andere Perspektive. Ich habe wahnsinnig viele von diesen Wenderomanen gelesen und dachte, oh je, noch einer, wo wieder 1989, dann kommen die Baseballschlägerjahre, dann kommt die wilde Zeit, in der alles möglich war. Aber diese Perspektive aus der Familie heraus fand ich ganz, ganz toll, eben als eine Erzählung, die das Aufkommen von Gewalt in Familien eben aufbringt. Also ein bisschen ähnlich wie bei der Serie Oderbruch, obwohl die dann natürlich dann ins ganz, ganz andere Bereiche geht. Ich will nicht
Ich habe noch
spoilern.
niemanden getroffen, der die Serie kennt.
Okay.
Kleiner Spoiler-Alarm, es geht um Vampire.
Okay, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber es geht eben bei der Serie eben auch um Gewalt in Familien.
Ja, das stimmt.
Und es geht um Gewalt gegenüber Kindern. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was Anne Rabe eben dann hier aufs Tableau gebracht hat.
Okay, haben Sie noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ich fand, das war eine ganz tolle Podcast-Sendung und ich hoffe, dass das viele hören. Also es hat mir riesig Spaß gemacht, jetzt hier auf der Leipziger Buchmesse zu plaudern, ganz abgeschieden in der Ruhe, die wir jetzt hier haben. Und gleich gehen wir wieder ins Getümmel, wo hier wahnsinnig viel los ist.
Ja,
Also vielen Dank.
ich gehe zum Manga und Comic-Con. Bis dann.
Okay, viel
Tschüss.
Spaß. Tschüss.